Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Review von AEW Full Gear 2024. Mein Name ist Markus Ronemann und bei mir ist der David Kloß von Screen.de.
Er hat es sich gemerkt. Hallo. Und erst einmal, heute ist alles ein bisschen anders. Nummer eins, kein Video. Das hat einfach einen simplen Grund. Ich bin nur am Schnoddern. Ich habe eine kleine rote Nase. Ich sehe aus wie eine Leiche. Also alles wie immer, aber das Schnoddern ist, glaube ich, echt nicht so schön zu sehen. Und deswegen heute mal kein Video. Nummer zwei, wir haben eine Arbeitseinweisung erhalten von Olaf. Ich zitiere: Ihr alten Männer seid viel zu viel am Brabbeln. Das sieht sich. Seid kürzer. 90 Minuten Limit. Wenn es eine Minute mehr wird, gibt's auf die Ohren. Also, heute wird's kurz knackig, wir versuchen es. Es wird sehr spannend, weil Tony Khan hat sich gedacht, ach, wenn die 90 Minuten nur machen müssen, da packe ich doch einfach mal 12 Matches auf die Card. Danke, Tony.
Ja, ist eins weniger als sonst, also danke, Tony. Ja, dann starten wir direkt rein. Die Stoppuhr läuft. Wir sind im Prudential Center in New York, New Jersey. Wir haben ein bisschen über 10.000 Leute in der Halle, also ganz gut besuchte Show. Und wir haben drei Matches in der Zero Hour, davon eins, über das wir ein bisschen ausführlicher sprechen müssen. Das ist aber nicht das Match, mit dem wir reinstarten. Das war hier nämlich Diana Perrazzo gegen Anna Jay.
Ja, und hier sparen wir direkt Zeit. Die Halle war noch sehr, sehr leer. Anna Jay ist ja jetzt quasi wieder back in action, beziehungsweise AEW back in action, hat sich ja deutlich verbessert. Das Match war, ja, sagen wir Standardkost. Also ich fand da jetzt nichts Besonderes dran. Das Finish war halt gut gemacht. Dass Anna Jay halt am Ende den Urlaub gemacht hat, so den Sieg geholt hat und sie wird weiter gestärkt. Aber das Match, wenn man es nicht gesehen hat, ist nicht schlimm. Tat aber auch nicht weh, zuzuschauen. Deswegen vollkommen okay. Anders als das nächste Match.
Genau, vielleicht Taya Valkyrie war noch, oder Taya Valkyrie, war hier noch mit am Ring für, Diana hat auch ein bisschen eingegriffen. Also möglicherweise sehen wir da noch ein Match mit Anna Jay in der Zukunft, könnte man dann zumindest ableiten. Und dann vielleicht ganz kurze Info noch, wenn wir schon bei den Damen sind. Wrestle Dynasty steht an am 5. Januar im Tokyo Dome. Und das ist sozusagen die japanische Version von Forbidden Door, also New Japan, Stardom, AEW und CMLL. Und diese vier Ligen werden sozusagen hier auch ein Women's Four-Way ausrichten. Das heißt, eine Frau pro Promotion. Wie kommen wir zu diesen vier? Und Ring of Honor ist natürlich auch noch dabei. Das heißt, wie kommen wir zu diesen vier Frauen? Aus Japan sozusagen die Stardom-Frauen, weil New Japan hat ja keine klassische Women's Division. Ring of Honor wird hier Billy Starks, Athena, Layla Hirsch und die vierte Dame, Red Velvet, genau, die werden hier in einem Four-Way irgendwann aufeinandertreffen, möglicherweise ja bei Final Battle im Dezember, wissen wir ja jetzt, 21. Dezember, Hammerstein Ballroom. Und die Siegerin darf dann sozusagen Ring of Honor in diesem Four-Way vertreten, hat man hier angekündigt. Die vier Damen haben ein bisschen gestritten und damit geht's auch weiter zu einem anderen Four-Way-Match, das wir hier gesehen haben, nämlich der Beast Mortus gegen Buddy Matthews, gegen Commander, gegen Dante Martin.
Ja. Was soll man sagen? Das war eines der unterhaltsamsten und besten Kickoff-Show-Matches, die AEW bislang geliefert hat, würde ich sagen. Das war einfach nur richtig, richtig gut. Spektakulär, ohne Ende. Ich war ein bisschen überrascht, wie over Buddy Matthews war. Also der war wirklich richtig over, was mich sehr gefreut hat. Das Match war einfach, man muss es, ganz ehrlich, das geht 10 Minuten. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil das lohnt sich wirklich. Das ist richtig beeindruckend, was die vier da gemacht haben. Es war nicht nur spektakulär, es war auch von der Ausführung her richtig gut, was sie da für einen Flow hatten. Jeder wollte vor allen Dingen Buddy Matthews gegen halt The Beast Mortus sehen. Hast du auch gemerkt, damit hat man gespielt. Am Ende gewinnt Buddy Matthews mit einem unfassbar coolen Finish. Also diese Sequenz hat mir sehr gut gefallen, weil er halt am Ende dann noch den Curbstomp macht, der brutal aussah und dann halt sich den Sieg holt. Richtiger Sieger, richtig gutes Match und eine Kickoff-Show soll ja Bock machen auf den Event und danach hatte ich richtig Bock. Wie war es denn bei dir?
Ja, absolut. Also das war sozusagen hier das Party-Match. Da war jetzt nicht wirklich eine Storyline dahinter, aber du hattest halt hier die zwei Highflyer, die zwei Meat-Guys sozusagen und die haben sich hier ordentlich Action geliefert. Also das auf jeden Fall anschauen. Was wir davor noch kurz hatten, war die Ankündigung eher für die USA interessant als für uns. Aber die erste Dynamite-Ausgabe im neuen Jahr, das ist ja Fight for the Fallen. Das findet auch in Asheville, North Carolina statt, wo auch der Hurricane gewütet hat in der Heimat von Adam Copeland und von FTR. Und das wird die erste Folge sein, die sozusagen parallel im TV als auch auf Max, also am Streamingdienst von Warner Bros. Discovery laufen wird. Das heißt, da werden möglicherweise hier mehr Augen dann aufs Produkt gerichtet werden, nämlich die von den Leuten, die vielleicht kein Kabel-TV mehr haben, aber ja, den Max-Streaming-Dienst abonniert haben. Das heißt, ab Januar geht's da entsprechend los. Und dann gab's das, ja, sozusagen den Main-Event der Zero Hour, auch das Match, das ja vor allem in den USA ja sehr gefeiert wurde im Vorfeld, hat ja auch sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen, diverse Talkshow-Auftritte gab's. Tony Khan gemeinsam auch mit den beiden, nämlich mit Big Boom AJ und ja Big Justice, dem Sohn von ihm, die Costco Guys, die haben hier ordentlich die Werbetrommel gerührt. Und Big Boom AJ, ja ein ehemaliger Wrestler, ist hier auf QT Marshall getroffen. Und da gab's natürlich entsprechend, ja, unterhaltsame Action, war jetzt natürlich nicht das Match des Abends, aber möglicherweise hier zumindest auf Social Media das Match, das dann auch bei den Nicht-Wrestling-Fans am ehesten Anklang gefunden hat.
Ja, ich habe im Match vor allen Dingen gemerkt, dass ich alt bin. Ich bin halt kein TikTok-User und...
Ich auch nicht.
Ja, und ich musste erstmal googeln, wer die Personen doch sind. Auch Swizzler, ich kannte die alle nicht, aber... Was du gemerkt hast in der Halle, die kannten sie alle und es hat funktioniert. Es hat richtig gut funktioniert, so gut funktioniert, dass sogar ich dann Spaß hatte am Match. Und weil das war halt, wenn man sagen, so ein Promi-Match, was halt nicht ernst zu nehmen ist, aber was halt so ein ja Good Vibration reinbringen soll. Und das hat es gemacht. QT Marshall hat sich den Allerwertesten aufgerissen, also hat super gesellt. Es war funny, man musste manchmal schmunzeln. Die Crowd war richtig gut dabei. Und am Ende gab es sogar noch von Big Justice einen ziemlich guten Spear, muss man sagen.
Ja, also du hast natürlich gemerkt, also Big Boom AJ, auch wenn der jetzt schon länger natürlich nicht mehr gewrestelt hat, aber der hat mal im Indie-Bereich gewrestelt. Das heißt, die Basics waren da. Der wusste natürlich auch, wie das alles funktioniert. QT Marshall natürlich ein toller Worker. Die werden das im Vorhinein entsprechend auch einstudiert haben. Big Show war noch also der ehemalige Big Show Paul White war hier noch als ja Gastkommentator mit am Ring, der Rizzler, halt auch so ein kleiner Junge, also die beiden, Big Boom AJ und Big Justice, für die sie halt nicht kennen, ich kannte die auch nicht, also ich bin auch nicht auf TikTok und so weiter unterwegs, die haben halt irgendwie organisch begonnen, eigentlich, ich glaube, mit so Werbevideos, ich habe das dann auch natürlich nachgelesen, also Big Boom AJ war, glaube ich, irgendwie so, weiß gar nicht, Makler von Hypotheken oder sowas, hat halt begonnen, ja, der YouTube-Videos zu machen, dann ist sein Sohn eingestiegen und dann haben die einfach begonnen, so ihren Alltag zu dokumentieren, sind dann irgendwie zu Costco, also das ist quasi so eine, ich glaube, das ist vergleichbar mit Aldi hierzulande oder mit Hofer in Österreich und dann haben die irgendwie begonnen, hier ihre Einkaufstrips zu dokumentieren und dort, ja, gewisse Produkte zu bewerben und in der schnelllebigen Social-Media-Zeit ist das wohl gut angekommen, die haben auch erst Anfang diesen Jahres damit so wirklich gestartet, haben da jetzt sehr, sehr schnell Follower aufgebaut und sind halt gerade so in dem Bereich wohl eine heiße Sache, also vor allem im TikTok und Co. Bereich. Und ja, finde ich natürlich gut, wenn AEW hier so ein bisschen diesen Mainstream, diese Mainstream-Connection mitnimmt. Haben wir auch diese Woche erfahren, also bei der WWE ist man da auch schon aufmerksam drauf geworden, dass das jetzt einiges an Medienrummel im Vorfeld generiert hat. Das heißt, auch die WWE dürfte da wohl auch schon interessiert sein an den beiden. Also schauen wir mal, sie haben jetzt dann in der Post-Show-Pressekonferenz, hat er ihm gemeint, also er wird hier natürlich sich nicht auf Titeljagd machen, aber er hätte schon Bock, ab und zu hier bei AEW ein Match zu machen. Das heißt, wenn Tony Khan schlau ist, schnappt er sich die beiden, nimmt die unter Vertrag und es gibt halt ein paar Mal im Jahr ein Match und ein bisschen ja Aufmerksamkeit, solange die eben auf Social Media eine heiße Sache sind. Das Match war halt so eine Oldschool bisschen Comedy-Nummer, also eigentlich jetzt nicht so die typische Kost, die man bei AEW sonst sieht.
Es war so ein Promi-Match.
Aber es war halt ein solides, also ich sag mal, auf jeder lokalen Show irgendwo im, jede Dorfhausshow hat im Prinzip ein so ein Match, vielleicht als Opener, irgendwie der lokale Publikumsliebling gegen den Bösen. Also ich kenne das auch von diversen Shows, die ich in Österreich immer wieder sehe. Und das funktioniert einfach. Das funktioniert beim Publikum. Du hast so deine Typen, die du anfeuern kannst. Du hast den anderen, du hast so deine Standard-Spots. Ganz basic, ganz simpel. Aber das ist einfach Zeugs, das nach wie vor funktioniert. Dann kommt noch Aaron Solo rein, will hier eingreifen, Referee ist abgelenkt und dann kommt hier Big Justice, also der größte 12-Jährige, den ich jemals gesehen habe.
Aber der Spear war gut.
Genau, und spiert den Typen um. Also vielleicht ja auch, kann man jetzt natürlich nicht sagen, der Junge ist 12.
Nee, der wird nicht Richtung Wrestling gehen. Aber
wenn der will, vielleicht, naja, man kann nicht ewig von TikTok leben.
Doch. Vielleicht. Die verdienen so viel Geld, dann ist schon Ende. Also nach 2 Jahren haben sie gut verdient. Was man aber sagen muss, ich habe die Kickoff-Show, also die Zero-Hour-Show, bei YouTube geschaut und die Aufrufzahlen waren deutlich höher als sonst. Also da hast du auf jeden Fall diesen Bass gemerkt. Und ich bin kein Fan von Promi-Matches, aber wenn man es halt so macht und dann dazu noch in der Zero-Hour, kann ich super damit leben. Also ich finde das sehr smart, dass man halt gesagt hat, okay, wir machen das nicht in der Maincard, weil da geht's halt um richtiges Wrestling, sondern wir machen das bei Zero Hour, wo halt auch nicht AEW-Fans einschalten können, ohne was zu bezahlen. Das war smart. Und ich denke mal, AEW wird sowas mal öfters machen, weil wir wissen ja alle, Promis sind nicht mehr das Wichtigste, sondern Influencer.
Ja, das sind ja die neuen Promis, also zumindest. Es geht ja genau, also wenn wir uns auch so die Ratings anschauen, jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir hier nicht zu viel analysieren und unsere 90 Minuten sprengen. Aber wenn ich mir das so angucke, natürlich da, wo AEW eigentlich verloren hat, das sind jetzt nicht so die Zuschauer, ich sag mal in unserem Alter oder älter, die sind eh nach wie vor da, sondern es sind wirklich so die junge Zielgruppe 18 bis 34. Und das sind natürlich die auch viel auf Social Media unterwegs sind. Das heißt, wenn ich die mit irgend so einem, und wir haben es ja gesehen, das beste Beispiel ist Jake Paul gegen Mike Tyson. Also da kommen die Influencer halt von der anderen Seite. Das heißt, mit solchen Leuten, und wenn du dann noch welche hast, die auch noch Wrestling-affin sind, wo es halt eine organische Verbindung auch gibt, weil der früher mal gewrestelt hat, dann passt das schon ganz gut. Und es hatte ja auch das Video, es gab einen Clip von einer der letzten Shows, ich versuch's parallel gerade zu finden, der, glaube ich, deutlich über 1 Million Views dann auch am AEW-Kanal hatten. Das heißt, das
hat sich gelohnt.
Natürlich hier entsprechend, geht natürlich entsprechend ab, ja.
Apropos, geht ab. Camille ging auch ab, weil Mercedes Moné und Camille verstehen sich nicht mehr so gut. Also gab es ein Segment, wo Moné Camille halt quasi nach Hause geschickt hat, nach dem Motto, ich regel das alleine.
Genau, sie hat gesagt, ja, sie soll mal Backstage bleiben und soll sich mal angucken, wie eine echte Frau hier wrestelt. Und Camille war dann schon ein bisschen aufgeregt, da dachte sie schon, jetzt gibt's die große Retourkutsche. Aber da hat Mercedes sie sofort abgewürgt und gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich erlaubt habe zu sprechen, also jetzt Mund zu und ab ins Catering mit dir und fertig.
Ja, man kann sagen, was man will. Mercedes, diese Rolle spielt die sehr gut. Also,
ja, also sie hat kann ja man gut lassen. Sie hat ja auch wieder diesen Quote gebracht, den sie ja schon bei diesem Engel hatte, wo Camille hier Chris Deadline mit dem Auto überfahren sollte und sie da quasi nicht getroffen hat. Da hat sie auch gefragt, are you dumb or are you stupid? Also, ja, das hat sie ja auch wieder gebracht. Also die unsympathische von oben herab Tussi, die kann sie ganz gut geben, passt auch von der Rolle her und vom Gimmick her deutlich besser.
Was das auch gepasst
sich
hat.
Sich anbiedernde Babyface.
Ich muss jetzt reingrätschen für die Überleitung, was auch gepasst hat. Ey, Toni, wenn du zuhörst, ne, mach das bitte bei jedem Pay-Per-View. Man hat Guns N' Roses November Rain, einen der besten Songs aller Zeiten, lizenziert. Und was macht man? Man macht halt einfach mal, ich glaube, 7-Minuten-Video oder wie lange ging das? 8 Minuten
fast
sogar.
Fast 9 Minuten sogar.
Ja. Wo halt alle Stories des Pay-Per-Views zusammengefasst wurden mit dieser Musik, richtig, richtig gut geschnitten. Und ja, wie gesagt, eine Kickoff-Show soll halt Lust auf den Event machen. Und danach habe ich nur gedacht, boah, was wird das denn für eine epische Schlacht? Ich will diesen Pay-Per-View sehen. Es war fantastisch. Ich will diese Art Videos gerne mehr sehen, gerade mit so einer coolen Musik hinterlegt. Hier muss man mal kurz den Hut ziehen, weil das macht AEW nicht oft. Aber ich finde, das sollte man öfters machen, weil das war super. Also
Ja, was man vielleicht öfters machen sollte, wäre dann auch, weil das gab es ja nicht nur hier, das gab es ja ursprünglich letztes Wochenende bei Collision erstmals, und zwar sozusagen im Main-Event-Spot. Und man hat es aber nicht vernünftig vorher angekündigt. Also wenn die hier die ganze Sendung über quasi sagen und auf jeden Fall dranbleiben, denn am Ende der Sendung haben wir das epische 9-minütige November to Remember Video, wie wir es noch aus ECW-Tagen von früher kennen. Und das irgendwie so ein bisschen als den Hype aufbauen. Es gab ja bei Dynamite dann nochmal eine gekürzte Version. Also ich fand das Video auch absolut fantastisch. Es gibt es auch als Standalone-Video auf YouTube noch, für die, die sich vielleicht noch angucken wollen.
Ja, auch da sechsstellige Aufrufzahlen.
Genau. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen den Hype rundherum aufzubauen. Aber das Video selbst, ja, wirklich fantastisch gut gemacht.
Ja, fantastisch fand ich auch, und das passiert selten. Es kamen die Entrances, irgendwie hat man sich anscheinend daran gewöhnt, dass man sagt, in der Kickoff-Show kommen am Ende die Entrances schon mal vom nächsten Match.
Ja, und es gab einen Live-Auftritt. Zeit. Ja, genau.
Und der war gut.
Wurde hier zum Ring gespielt.
So. Der war richtig gut. Also das klang halt fast wie Original.
Ja.
Das haben wir nicht oft. Und Outrunners kamen raus, wurden gefeiert. Acclaimed sind halt komplett durch. Also das ist durchgenudelt. Kester hatte sein Web, wo ich noch gespannt bin, wie lang der war, wegen dem Tippspiel. Und wirft dann einfach das Mic in Richtung Bones. Und dem gefällt das gar nicht.
Und genau, normalerweise übergibt er mir das Mikro und der sagt dann, ja, hier, everybody loves the Acclaimed. Und da pfeffert er ihm wirklich hier das Mikro rüber. Und ja, Bones ist erstmal auch ein bisschen verwirrt, was da jetzt abgeht. Ja, Max Kester natürlich wurde ja auch schon rekrutiert vom Hurt Syndicate. Also ja, der Act ist halt durch. Das war auch wirklich von den vier Teams hier der Act, der am wenigsten irgendwie over war. Also wenn ich das vergleiche von vor 2 Jahren, ja, war das Tag und Nacht. Und da sehe ich wohl den Split kommen. Also war ja auch dann Teil vom Finish sozusagen hier die Misskommunikation zwischen den beiden.
Ja, aber generell, ich meine, jetzt kommen wir halt zur Main Show, weil dann gab es diesen Cut, bevor die Champions rauskommen. Ich fand die Kickoff-Show richtig, richtig gut. Also Holy, das war sehr, sehr gut.
Ja, Holy ist auch ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hast ja irgendwann, glaube ich, mal, bist du ja sozusagen K.O. gegangen. Vielleicht, weil du zu wenig Holy getrunken hast.
Nee, ich habe Holy getrunken. Also wirklich, mag ich sehr gerne. Ich trinke momentan Geschmacksrichtung Wassermelone. Hibiskus, sehr, sehr cool. Aber es war Eistee, und in Eistee, da ist ja kein Energy drin.
So. Ja, das ist dein Fehler. Ich habe Energy getrunken und ich hab durchgehalten, inklusive Media Scrum. Also ich habe mir tatsächlich hier, ich glaube, 7,5 Stunden am Stück gegeben, und da war Holy natürlich eine gute Unterstützung für euch vielleicht oder für diejenigen, die sagen, ich möchte auch. Survivor Series steht ja an, auch nächste Woche. Also wer da vielleicht noch ein bisschen Energie braucht, um auch nachts durchzuhalten. Die Black Week, ja, ereilt uns ja gerade aus allen Richtungen, und da ist natürlich auch Holy entsprechend mit dabei. Könnt ihr euch entsprechend hier in der Black Week eindecken. Link gibt's auch in der Description, und natürlich könnt ihr dann nochmal ein bisschen was sparen. Das heißt, wenn ihr sagt, Holy, was ist das? David wird es euch kurz erklären, der ist nämlich der Holy-Experte bei uns im Team. Also ich trinke, glaube ich, nicht so viel und nicht so variantenreich wie du.
Also kurz gefasst, Holy ist quasi die gesündere Alternative zu Limonaden und Energy-Drinks und Eistees. Es ist halt einfach kalorienarm oder halt sogar zuckerfrei. Es ist unterschiedlich, man kann es selber dosieren. Ich nehme zum Beispiel immer eine halbe Kappe anstatt eine ganze. Und es gibt Geschmacksrichtungen ohne Ende. Es gibt Energy Drinks, es gibt Hydration Drinks und es gibt Iced Tea. Und jetzt während der Black Week gibt es halt 4 Geschmacksrichtungen, die limitiert sind. Aber eine davon kann ich besonders empfehlen. Zum einen gibt es Double Apple Shisha Iced Tea, Frosty Fox, das ist ganz neu, Bubblegum Butterfly und, das ist mein Tipp, Woodwolf Wolf. Der Name klingt schwierig, ist auch für mich schwierig auszusprechen. Es ist aber im Grunde genommen Waldmeister. Und das schmeckt richtig, richtig, richtig gut.
Genau. Und ja, wenn ihr jetzt sagt, ich will das Ding haben, aber ich möchte noch ein bisschen mehr sparen. Also wenn ihr sagt, noch nie gehört, aber möchte ich gerne mal ausprobieren, dann haben wir den Code für euch. Der ist nämlich Headlock 5, also Headlock und die Ziffer 5. Da gibt's einen Rabatt bis zu 50% aufs Starter-Set. Das heißt, da könnt ihr euch mal entsprechend durchkosten. Und wenn ihr sozusagen sagt, holy Kunde, bin ich eh schon lange, aber ich möchte mal wieder aufstocken, dann gibt's den Code, der ist einfach nur Headlock ohne irgendeine Ziffer dazu. Dann gibt's nochmal 10% Rabatt auf die Bestellung. Genau.
Und jetzt kommt meine Überleitung. Dann könnt ihr nämlich die ganze Zeit einen Shot holy nehmen. Einen Shot, 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 Shot.
Genau, und bevor wir die Shots nehmen, guckt auch mal auf unsere Social-Media-Kanäle. Also wir haben natürlich noch nicht die Reichweite der Costco-Guys, aber wir verlosen noch im Advent sozusagen hier den Holy Adventskalender. Also auch den könnt ihr euch mit ein bisschen Glück holen und da gibt's dann die Infos auf unseren Kanälen auf Instagram und Co.
Jetzt gibt's Shot.
Und jetzt
Shot,
gibt's Shot. Shots, genau. Das war nämlich hier Private Party, die Titel verteidigt haben. Wir haben sie angesprochen schon, gegen die Acclaimed, gegen die Outrunners und gegen die Kings of the Black Throne, also Brody King und Malakai Black vom House of Black. Die haben sich ja außer den Champions jeweils auch im Vorfeld qualifizieren müssen für dieses Match. Und ja, mit dem sind wir sozusagen hier in die Main Show, in den Pay-Per-View reingestartet.
Ja. Und es war ein Match, was sehr schwankend war in der Beurteilung für mich. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Erst einmal, die vier Teams haben gut Action gezeigt und vor allen Dingen das gezeigt, wofür sie stehen. Also die Outrunners halt wirklich dieses durchgeknallte 80er-Gimmick. King of the Black Throne waren definitiv das dominante Team, muss man einfach so sagen. Private Party ging für mich als Champions ein bisschen unter. Sie Acclaimed hingegen, da war halt die Story, die halt im Matchverlauf immer stärker wurde, halt diese Streitigkeiten oder Zwistigkeiten zwischen Bones, der ganz klar immer noch an das Team glaubt, aber Max Caster, der halt sehr auf sich bezogen ist, er sagt ja auch, er ist der beste Wrestler aller Zeiten. Und so zog sich das durch. Es gab coole Momente, also cooles Double-Team-Movement, als auch mal einfach diese Isolationsphase bzw. die Dominanzphase von King of the Black Throne. Man muss allerdings sagen, es war halt Four-Way, also das heißt wirklich, es war in dem Sinne, man musste sich eintacken. Das war halt auch die Story. Und es gab einen Moment, da muss ich dich fragen, als Experte, der alles weiß. Es gab eine Situation, wo Bones drin war und wo Max Caster sich eingetackt hat. Also waren beide von Acclaimed da. Und Max Caster sagte dann zu Bones, ey, pin mich. Und Bones hat gezögert und dann so, ja, okay, dann versuche ich das halt. Die Kommentatoren waren überrascht. Wir saßen auf der Couch und haben gedacht, ist das legal? Gehört das echt zu den Regeln oder hat man jetzt einfach nur die Regeln gebeugt in dem Match?
Ne, hat nicht doch der Referee ihnen gesagt, Jungs, das geht so nicht?
Der hat gezählt. Also es gab wirklich einen Count, der wurde halt unterbrochen.
Also ich weiß, dass das in der Vergangenheit, ich habe das mal in irgendeinem Multiman-Match gesehen, da war es aber, glaube ich, da waren die aber, glaube ich, keine Tag-Team-Partner, sondern war, glaube ich, irgendein Tag-Team, halt, die waren halt beide in dem Match und hätten dann irgendwie so versucht zu gewinnen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich schon mal in so einem Multi-Tag-Team-Match gesehen habe. Aber ja, war natürlich, also wenn das wenn das in Zukunft geht, dann
da wird es schwierig.
Spannend, ja.
Wie fandest du denn das Match? Also, beziehungsweise der Punkt, es gab für mich zwei Stories. Hauptstory halt Acclaimed und die zweite Story war halt das Match an sich. Fandest du auch, dass Private Party untergegangen ist?
Die dritte Story war alle gegen Brody King.
Ja, aber das ist ja immer der Fall.
Ja, nicht unbedingt untergegangen, aber sie waren auch jetzt nicht unbedingt die mir am allermeisten rausgestochen sind in dem Match, aber das war halt ganz klar so konstruiert. Also die hat man jetzt hier sozusagen natürlich in den Zenit der Tag-Team-Szene gehoben, auch mit dem Sieg über die Young Bucks. Und das war jetzt sozusagen hier ihre erste große Titelverteidigung. Also das, ich sag mal, das macht natürlich Sinn, dass die sagen, so, wir haben da gleich mal drei Teams, die sie auch noch qualifizieren mussten. Also wenn du es so nimmst, quasi sechs Teams haben wir jetzt hier besiegt aus der Sichtweise war das eigentlich ganz gut, aber ich sag mal, du siehst natürlich, wie gut die Young Bucks sind, wenn du jetzt das letzte Young Bucks Match mit dem Match vergleichst. Also die wissen halt einfach auch, wie sie so ein Team wie Private Party richtig, richtig gut aussehen lassen.
Das definitiv. Was ich fand, welche halt wirklich richtig gut aussahen, waren für mich Kings of the Black Throne. weil ich fand Brody King und Malakai Black, da passiert gerade irgendwas bei mir und aber auch bei der Crowd, wo du merkst, so ja, das connected und irgendwie kriegt man da Lust auf mehr. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt und ich finde auch Malakai, der hat jetzt wieder mehr Ausstrahlung. Sie werden jetzt ein bisschen mehr prominenter eingesetzt. Und für mich waren sie so ein bisschen die kleinen MVPs, die halt aus dem Match sehr viel Reputation gezogen haben.
Ja, ich kann mir ja auch vorstellen, also wir haben gesehen, Buddy Matthews ist entsprechend over. Julia Hart kommt jetzt auch wieder zurück mit Pfeil und Bogen offenbar. Also für mich wäre das eigentlich das Trio, das sozusagen hier ja vielleicht sich sogar die Trios-Titles holt von den Death Riders. Also vielleicht so die erste, der erste Sprung in der Panzerung irgendwie von den Death Riders, wenn hier erstens mal werden die Matches wahrscheinlich phänomenal. Dann hast du mit Julia Hart auch jemanden, die hier Marina Shafir noch ein bisschen was entgegensetzen könnte. Also könnt mir langfristig vorstellen, in den nächsten Monaten vielleicht, dass das irgendwo noch ein Programm wird, weil alle gegen die Death Riders wird dann sowieso ein bisschen ein Thema werden demnächst. Könnt mir vorstellen und ja, die Trios Division ist ein bisschen eingeschlafen. Das wären auf jeden Fall Matches, die würde ich gut finden.
Ja, zumal sie ja auch nicht als Face dargestellt werden, aber halt als so fairere Sportsmänner. Also halt die Reaktionen bei Adam Cole's Matches zum Beispiel, so Handshakes, das hat man früher nicht gesehen. Und das ist auf jeden Fall jetzt auch ein Teil davon. Mal schauen, wie es da weitergeht. Bei The Acclaimed fand ich, hat man die Geschichte sehr gut erzählt, weil du hast halt gemerkt, dass es auch bei der Crowd geklickt hat. Gerade in dem Moment halt als Bones und Kester eingeteckt waren und voreinander standen und dann halt kurz dieser Moment war, kämpfen die jetzt gegeneinander? Und die Crowd ganz klar auf der Seite von Anthony Bones war.
Ja, also ich glaube, das wird auch so bleiben. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Kester vielleicht hier irgendwann mal beim Hurt Syndicate landet, also zumindest sollen wir das ja offenbar glauben. Vielleicht wird's auch andersherum und es ist dann Bones, der dort hingeht. Aber ich kann mir das schon vorstellen, ne? Ich sag mal, für Anthony Bones, wenn der sozusagen hier der betrogene Partner ist, der allein übrig bleibt, dann ist halt die Frage, ja, wie gut funktioniert das für den langfristig?
Ja, gucken wir mal. Ich sehe gerade auf die Zeit, wir müssen Gas geben. Eieiei.
Genau, also vielleicht um zum Ende zu kommen, ja, es gab am Ende ein Gin and Juice gegen Max Kester, das heißt, der wurde hier gepinnt, darf sich dann im Endeffekt auch nicht aufregen, weil er war jetzt derjenige, der sozusagen auch das Match für sein Team verloren hat und ja, da gab es natürlich frustrierte Gesichter, vor allem bei The Acclaimed und auch bei Billy Gunn, also ich würde mal wetten, dass wir das in der nächsten Woche oder in den nächsten ein, zwei Wochen, dass diese Storyline da weiter erzählt wird.
Ja, dann gab es noch ein kurzes Segment mit Orange Cassidy, natürlich wieder ganz in schwarz gekleidet, mit Lexi Nair. Und da hat er halt wieder seine Aussagen bekräftigt, dass er halt für AEW kämpft und quasi AEW verteidigen möchte und den Titel, der hat diese Company repräsentiert, zurückholen möchte und dass ja Moxley AEW nicht braucht, aber Orange Cassidy braucht AEW. Ich fand die Promo echt gut. Mir gefällt generell Orange Cassidy in der Rolle.
Ja, also der, als der Underdog, der sich hier durchbeißt, das ist natürlich seine Paraderolle, war ja auch wegen seiner Regentschaft als International Champion so, da ist er ja auch gegen alle angetreten und hat hier im Endeffekt immer oder fast immer die Oberhand behalten. Ja, kommen wir dann im Main Event noch dazu, wie er sich hier geschlagen hat. Zweites Match auf der Card war hier bereits schon MJF gegen Roderick Strong. War ja im Vorfeld die Geschichte, wer bekommt das Match, Roddy oder Adam Cole oder beide. Haben sich so ein bisschen die Regeln noch geändert im Vorfeld. Und im Endeffekt hat hier ja MJF Don Callis bezahlt, damit Takeshita hier Adam Cole aus dem Weg räumt, auch mit Hilfe von dem Dynamite Diamond Ring. Das heißt, Adam Cole hat sie nicht geschafft, drei Matches in Folge zu bestreiten, zu gewinnen, Roderick Strong schon. Und darum gab es hier Roddy gegen MJF. Ja, MJF natürlich erstmal das Publikum beleidigt, Roderick Strong attackiert ihn, bekommt aber dann gleich mal seine Hand, seine Finger attackiert. Und das war im Prinzip so die Geschichte des Matches. Also MJF versucht hier irgendwie die Hand oder den Arm von Roderick Strong zu schwächen, damit der halt möglichst wenig oder nicht so effektive Backbreaker zeigen kann. Und Roderick Strong versucht natürlich währenddessen Backbreaker zu zeigen und den Rücken von MJF zu schwächen. Und ja, es war ein gutes Match, aber das war im Prinzip, sage ich mal, die Hauptgeschichte und das, was auch die meiste Zeit über passiert ist.
Ich würde sagen, es war ein okayes Match. Also ich gehe da nicht ganz mit, lag einfach auch an der Konstellation, weil du merkst, Roderick Strong ist nicht der Gegner, den man für MJF haben wollte als Publikum. Und da war, die Stimmung war sehr, sag mal andersrum, beim Familientreffen bei mir ist mehr los. Also da war halt wirklich die Luft raus, lag einfach auch, wie gesagt, an der Konstellation, aber auch an der Art des Matches, weil MJF war halt sehr dominant, ließ sich auch sehr viel Zeit. Er hat immer wieder die Hand, wie du das richtig gesagt hast, von Strong bearbeitet und verletzt. Strong hatte immer wieder seine Momente, wo er dann halt seine Moves durchgebracht hat. Aber eigentlich, ja, so wie es anfing, endete das Match auch. Es gab halt am Ende die Aufgabe von Strong im Salt of the Earth, wo MJF halt angezogen hat und dann wurde direkt getappt. Das machte alles Sinn. Aber ich bin ehrlich, das Match hätte ich jetzt auch bei der Weekly sehen können.
Das war, glaube ich, auch so der Konsens von den meisten Leuten. Also das hätte auch durchaus ein TV-Match sein können. Ja, fast wichtiger, was nach dem Match noch passiert ist, denn jetzt soll es hier sozusagen, soll der Arm gebrochen werden, also sozusagen das Pillmanizing, das nimmt auch ein bisschen Überhand. Das machen ja auch die Death Riders. Also jetzt werden bald mal Beine, Arme, Nacken, alles wird irgendwie mal im Stuhl eingespannt. So auch hier, so soll es eben der Arm sein. Und da kommt dann aber Adam Cole und das Undisputed Kingdom für den Save rausgelaufen.
Ja, Moment, den Save schaffen
sie
ja nicht.
Den Save schaffen sie ja nicht, sondern es wird sozusagen hier der Arm noch entsprechend mit dem Stuhl attackiert. Aber als die dann rauslaufen, da gibt es natürlich auch den großen Pop für Adam Cole, da flüchtet MJF natürlich sofort durchs Publikum. Kyle O'Reilly ist auch mit dabei und ja, der wird natürlich hier entsprechend mal von seinen Freunden untersucht und Kyle O'Reilly kniet auch neben ihm. Adam Cole guckt noch nach MJF, geht dann hin, legt sozusagen hier Kyle O'Reilly den Arm auf die Schulter, aber der ist angepisst, steht auf, stößt ihn weg, also stößt ihn auch um. Und ja, da erzählt man natürlich die Geschichte weiter. Also Kyle O'Reilly, die Promo, die wir gesehen haben jetzt bei Dynamite, da ging es eigentlich darum, dass er gesagt hat, du lässt hier deine Freunde sozusagen, also du schaffst nicht deine eigenen Schlachten zu schlagen, das machen deine Freunde und wir stehen auch alle hinter dir, aber du sorgst eben dafür, dass sozusagen hier deine Freunde verletzt werden. Und ja, im Endeffekt ist ja genau das passiert. Also Roderick Strong sozusagen hat hier die Rechnung bekommen, hat hier sozusagen die Verletzung bekommen, die vermutlich auch für Adam Cole gedacht gewesen wäre. Und da wird die Geschichte natürlich entsprechend weitererzählt werden mit den dreien.
Ich gebe zu, die Umsetzung war richtig gut, gerade weil halt Kyle O'Reilly halt auch dann zu Adam Cole sagt, ja, dann lauf doch MJF hinterher, weil es war ja wirklich so, dass während sie sich alle um Strong gekümmert haben, war Cole die ganze Zeit an der Ringecke und hat halt eigentlich nur auf MJF geachtet. Die Umsetzung ist gut, aber ich werde halt gar nicht warm mit der Story. Bin ich ganz ehrlich. Also das zündet einfach bei mir null.
Das ist einfach das beste Beispiel für, wie das echte Leben dir halt eine Storyline versauen kann. Also mit dieser Verletzung von Adam Cole letztes Jahr ist der komplette Engel und die komplette Fehde komplett entgleist und kommt auch, also egal was man da jetzt noch irgendwie erzählt und versucht, man kommt halt nicht wieder auf diesen Ausgangspunkt zurück. Das heißt, wahrscheinlich wäre es für alle Beteiligten besser, man wird das abschreiben. Adam Cole ist ja nicht der Meinung, der hat erst ein Interview gegeben diese Woche, wo er meinte, nein, das passt alles so.
Das passt gar nicht.
Also ich weiß nicht, wie sie das Ruder rumreißen wollen, dass diese Story sozusagen wieder so heiß wird, wie die halt, wenn ich denke, letzten Sommer All-In, im Nachgang auch. Also wenn das so gelaufen wäre, wie es hätte laufen sollen, auch mit dieser Demaskierung des Teufels und dann sofort, aber wahrscheinlich im März, dass bei Revolution wahrscheinlich das große Match, dann hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen, aber so mit einem knappen Ja dazwischen und
Abiturn,
das,
Ich weiß nicht, ich würde das die Zeit nicht als Ausrede nehmen, weil ich finde, das Hauptproblem ist eher, dass man zu viel erzählt, anstatt das zu machen, was man eigentlich sehen möchte. Du hättest es viel einfacher machen können, Adam Cole kommt zurück, und sagt, weil es stimmt ja auch, MJF hat ihn halt, als er dann zurückkam, ja quasi gedemütigt, aus dem Ring geworfen und so weiter, baut darauf auf. Aber jetzt hast du halt diese große Erzählung, wieso, weshalb, warum, was meistens gut ist, aber hier ist es einfach zu viel, weil du hast im Hinterkopf, warte mal, es gab ja den Heel-Turn von Adam Cole, jetzt ist er auf einmal der Gute, erklärt mir warum, es ergibt aber gar keinen Sinn, was er erzählt. Genau. Dann sagst du aber, ich baue noch Roderick Strong ein, ich baue noch Kyle O'Reilly rein, wo du einfach denkst, mach es doch, also manchmal ist einfach keep it simple am besten, lass ihn zurückkommen, er hat eine Wut, sein erstes Ziel ist MJF, alles klar, er muss nicht sagen, wieso, weshalb, sondern einfach, er jagt MJF, MJF will ausweichen, kann aber nicht, Full Gear, erstes Aufeinandertreffen, direkt das Match, was alle sehen wollen, Ding ist beendet. Dann wäre jeder happy, aber jetzt dieses Roderick Strong, der halt eh nicht over ist bei den Leuten, und jetzt noch Kyle O'Reilly dazu, und das halt das Gefühl, ihr habt was ganz Einfaches und zieht es wie Kaugummi.
Ja, und es war auch schon, also bei dem ersten Comeback von MJF, wo er face geturnt ist, dann gleich mal sozusagen hier Adam Cole mit diesem Brainbuster außer Gefecht zu setzen, dann sehen wir den monatelang nicht. Dann gibt's den Heel-Turn von MJF, dann gibt's den Babyface-Turn von Adam Cole. Also wenn man das damals schon wusste, dass MJF hier wieder zurückturnen wird, dann hätte man dieses Segment mit Adam Cole damals gleich weglassen müssen. Dann hätte Adam Cole wirklich zum ersten Mal auftauchen müssen, nachdem MJF wieder Heel war. Und dann hättest du vielleicht, und selbst dann, macht dieser Turn von Adam Cole gegen MJF vom letzten Dezember keinen Sinn. Also, ja.
Beendet es einfach, bitte.
Genau, beenden wir das. Schauen wir mal, vielleicht, also wenn wir aus der Geschichte jetzt irgendwie ein Three-Way-Match Kyle O'Reilly, Roderick Strong und Adam Cole rauskriegen, dann bin ich auch nicht böse, weil das Match wird gut werden und vielleicht kann MJF sich dann jemand anderem zuwenden.
Ja, und jetzt kommen wir mal zu etwas, was auch keep it simple ist, aber verdammt gut ist. Weil Mercedes Moné gegen Chris Statlander, Entschuldigung für das Fastbild momentan. Es ist so einfach erzählt. Du hast halt Moné, die halt, ja, so quasi bitchy ist, die mit Camille halt Bodyguard hat. Was ist da passiert als Storyline? Eigentlich nichts Spektakuläres mit Tiefe oder sonst was, aber es hat halt funktioniert. Du hast halt den Autocrash da drin, du hast gehabt das Aufeinandertreffen von Camille und Statlander, wodurch du Statlander halt als riesige Gefahr dargestellt hast. Zeitgleich hast du den Twist innerhalb der beiden. So weit sogar, dass du halt Mercedes sagt, nee, ich mach das alleine, was natürlich auch fatal werden könnte. Also baust du dadurch zusätzliche Spannung auf. Und dann hast du ein Match, was du sehen möchtest, wo du weißt, ey, wird gut. Und ich nehme es vorweg, das war fantastisch. Ich fand das brutal gut, spannend erzählt. Ich fand, Moné hat es auch von der Mimik her während des Matches unfassbar gut erzählt. Gerade wenn es halt auch Kickouts gab von Statlander und dieses Verzweifelte, aber dann auch dieses bösartige, boshafte im Blick. Statlander, die halt einfach eine Maschine ist, muss man einfach so sagen. Die 19 Minuten, die das ging, das war es wert. Also das war ein richtig, richtig gutes Frauenmatch.
Absolut, also es war wahrscheinlich sogar oder möglicherweise, wenn nicht das Beste, in jeden Fall eins der besten Mercedes-Matches, die wir gesehen haben bei AEW bisher, vielleicht sogar das beste Chris Statlander-Match. Auch da Kritik, die ich mitnehmen kann, ist halt sozusagen wieder dieser Phantom-Turn von Chris Statlander. Also die war hier mit Stokely Hathaway und ganz böse gegen Willow. Und plötzlich ist sie wieder alleine und das nette Babyface, das hat man so irgendwie versucht mit so einer Social Media Story oder weiß nicht, hat man es bei Rampage irgendwo untergebracht. Aber ich sag mal, der normale AEW-Zuseher weiß bis heute nicht, warum Chris Statlander nicht mehr mit Stokely hier als Manager agiert und was da jetzt eigentlich genau war. Es gab auch nie diesen offiziellen Turn. Ansonsten, das Match war gut, die Story mit den beiden und auch mit Camille im Vorfeld war gut und ja, war ein richtig gutes Match. Chris hat natürlich hier ihre Stärke zeigen können, so einen Vertical Suplex in den Press Slam, der zuerst gar nicht gelungen ist, aber sie hat dann quasi eine kleine Workout-Routine draus gemacht und also du hast nicht gemerkt, dass das so
nicht
geplant war. Nein, war ein sehr, sehr gutes Match, aber Mercedes Moné im Endeffekt kann sich durchsetzen mit einem Roll-Up, also jetzt auch nicht so hier das ganz dominante Finish, aber sie schafft es eben hier, ihren Titel zu verteidigen, sozusagen mit, ja, der schlaue, erfahrene Ringfuchs schafft sie zumindest mit einem Roll-Up, mit einem blauen Auge davon zu kommen.
Und vor allem mit letzter Kraft. Also sie hat das ja auch gut dargestellt, dass sie völlig erschöpft war nach dem Sieg. Chris musste vom Ringarzt aus der Halle begleitet werden. Das war schon gut. Also das hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wo die Reise für beide hingeht. Also ich hoffe, dass man jetzt Statlander jetzt nicht wieder untergehen lässt, sondern da muss was passieren. Vielleicht wird bei Monet und Camille was passieren. Man weiß es nicht, aber wenn es solche Matches gibt und auch die Storyline, es hat ja nicht super viel TV-Zeit bekommen, aber man hat trotzdem mehrere Momente gehabt, wo du sagst, ey, das habe ich direkt im Hinterkopf. Das mit dem Auto hast du im Hinterkopf, wo sie halt durch die Wand gespiert wird, hast du im Hinterkopf, denkst du, ja, das ist manchmal so einfach, aber es funktioniert. Und die Leute hatten in der Halle auch Spaß und ich hatte Spaß und ach, das war richtig schön. So, und jetzt werden wir uns gleich kloppen beim nächsten Match.
Ja, wir haben uns nicht so kloppen gekloppt, haben sich hier Adam Page und Jay White, die haben jetzt auch schon eine längere Geschichte am Laufen und ja, sind halt hier auch nochmal aufeinander getroffen und weiß nicht, warum wir uns kloppen. Meinst du, dass wir unterschiedliche Ansichten
haben? Wir werden das sehr unterschiedlich sehen, glaube ich.
Ja, also in Wahrheit auch wieder hier Story des Matches relativ simpel. Sie wollen sich sozusagen hier gegenseitig mindestens ein Bein kaputt machen. Gab es auch irgendwann einen Kommentar, die Aussage so, da kämpfen jetzt zwei Männer, die haben miteinander hier zwei gesunde Beine. Das war hier so die Quintessenz von dem Match, natürlich hart geführt. Im Endeffekt, ja, ähnlich fast schon wie beim ersten Aufeinandertreffen im TV. Buckshot wird hier in den Blade Runner gekontert, also Jay White gewinnt erneut, sozusagen, ja, historisch auch den Hangman immer wieder besiegt und ja, die Geschichte der beiden geht ja aber auch noch weiter.
Ja, und ich muss erstmal zum Match sagen, ich fand es viel zu lang. Also durch die Story, die man erzählt hat, Entschuldigung, mit den wir gehen beide auf das Bein des anderen, war es halt relativ monoton. Das, was beide richtig, richtig gut können, ist halt dieses Auskontern oder halt ein Move wird angesetzt, aber ich setze den anderen mittendrin flüssig ein, siehe halt das Finish. Und das hattest du halt relativ wenig, logischerweise, weil es muss ja erzählt werden, dass unsere Beine halt kaputt sind. Wer kennt das nicht? Aber dadurch fand ich diese fast 20 Minuten, die es ging, einfach 10 Minuten zu viel. Und das, also wir hatten auf der Couch echt Probleme, das zu gucken oder drin zu bleiben oder reinzukommen, weil es halt relativ schleppend war. Es war Storytelling, das war gut. Das Match an sich war, nicht falsch verstehen, wenn ich grütze, aber du weißt, die beiden können halt viel, viel mehr. Und das hast du auch bei der Crowd, fand ich, gemerkt. Aber nichtsdestotrotz, anschließend ist es dann halt so, Jay White hat seine 5 Siege, das ist toll. Adam Page ist halt eh der Psycho. Und nachher kommen wir noch dann zum Main Event, weil da ist mittlerweile mein Kopf komplett aus und ich verstehe gar nichts mehr. Adam Page spielt einen unfassbar guten Psycho, rennt ihm hinterher, greift ihn an, Offizielle kommen raus, Christopher Daniels kommt raus, auch der wird angegriffen von Hangman, was ein No-Go ist. Und dann gehen aber beide. Und denkst so, hä? Warum jetzt? Also ich verstehe noch nicht, warum er das gemacht hat.
Ja, also du hast, wie du sagst, der ist natürlich der Psycho, der lässt es nicht auf sich sitzen, dass er hier wieder verloren hat. Christopher Daniels bekommt auch noch einen Schlag ab. Und ja, sprechen wir im Main Event weiter oder nach dem Main Event weiter zu den beiden. Dann hatten wir eins, ja, ich sag mal, der Leckerbissen des Abends natürlich mit entsprechenden Vorschusslorbeeren. Das Match haben wir auch schon einmal da allerdings noch mit weniger Hass zwischen den beiden gesehen, nämlich hier Will Ospreay gegen Kyle Fletcher.
Was soll man dazu sagen? Es ist ein Ospreay-Match und Ospreay liefert und Kyle Fletcher ist ein fantastischer Wrestler, ein sehr junger Wrestler im Übrigen. Erstmal bemerkenswert fand ich beim Entrance, dass du halt gesehen hast, Will Ospreay kommt halt komplett anders raus als sonst. Also schwarz gekleidet, okay, das ist das eine, aber dass er auch das Publikum gar nicht animiert, sondern er wirkt halt richtig zornig, aggressiv. Und so war das Match auch. Ich fand, das Match fing unfassbar knackerhart an, ging knackerhart weiter und hörte knackerhart auf. Und das hast du spätestens gesehen bei den Chops, wo eine Brust anfängt zu bluten, das passiert nicht so oft. Das war eine andere Art Ospreay-Match, aber es war so unfassbar gut, wie die beiden harmoniert haben. Sarah hat ja nicht so viel Hintergrund, also sie wusste halt nicht, dass die beiden in Japan miteinander im Stable waren und sich ewig kennen und so. Und sie sagte halt einfach nur, das sieht so aus, als kennen die sich ewig und wissen ganz genau, was der andere macht, weil das alles sieht so flüssig aus. Und ich dachte so, ja, genau das sieht man. Es war ein fantastisches Match. Also
genau.
Und 8 Bananen, golden, wow.
Du hast natürlich auch wieder klar den Faktor, also jetzt zwischen den Wrestlern, meinen Freund im echten Leben, den schlage ich nochmal ein bisschen härter, weil wir beide wissen, wie es gemeint ist und uns das vorher auch oder nachher keiner dem anderen böse ist. Gab natürlich ein paar wilde Spots, also es gab so einen, ich glaube, das soll es geben, eigentlich, das war, glaube ich, geplant, dass hier Will Ospreay auf dem Weg nach draußen einen Dive abfängt und in den Tombstone Piledriver umwandelt, da ist ihm Kyle ein bisschen weggerutscht, dann hat er den aber, hat man glaube ich so auch nicht gemerkt, weil da hat ihn einfach hochgenommen, hat ihm den so verpasst und es ging generell, also es ging natürlich sehr stark auf den Nacken, es gab einmal so einen wirklichen Jumping Tombstone Piledriver vom Apron auf die Ringstufen, also in dem Fall von Kyle Fletcher gegen Will Ospreay, der hat ziemlich brutal ausgesehen, es gab natürlich die üblichen verrückten Sky Twister Presses und so weiter und so fort. Dann gab's auch diesen Reverse Tombstone noch von Kyle Fletcher, also den Grimstone für einen Nearfall. Und ja, im Endeffekt, es soll geben hier die Hidden Blade. Fletcher, ja, der reagiert da überhaupt nicht, also der steht sofort wieder da. Und dann gibt's eine Lariat, so einen Helluva Kick, Mafia Kick, Yakuza Kick, wie auch immer man ihn nennen will. Und den Brainbuster aufs oberste Seil, in dem Fall von Kyle Fletcher gegen Will Ospreay. Und tatsächlich pinnt hier Kyle Fletcher seinen alten Freund und Mentor. Das heißt, ja, da katapultiert man ihn natürlich entsprechend nach oben.
Deutlich und clean vor allen Dingen.
Genau. Und ja, nach dem Match kommt hier noch Mark Davis raus, der Will Ospreay ja hier zur Seite stehen möchte, aber den ignoriert. Kyle Fletcher sagt ihm quasi, ja, also ihr beiden habt euch schon verdient und geht einfach. Aber ja, absolut fantastisches Match. Sehr gute Story auch erzählt. Hat sich in dem Fall eben nicht so lang gezogen wie das vorherige Match, das auch sehr stark Story- und Ringpsychologie basiert war. Und ja, jetzt wird spannend werden, wie es hier mit Kyle Fletcher weitergehen wird in nächster Zeit.
Ja, auf jeden Fall ein Push sondergleichen. Ne? Also ich finde generell hat man ihnen sehr viel TV-Zeit gegeben in letzter Zeit und auch das neue Image, beziehungsweise der Look, neue Entrance, Promo-Zeit, das macht man ja nicht ohne Grund. Und jetzt halt der sehr, sehr klare Sieg in einem fantastischen Match. Das ist so halt die Krone nochmal oben drauf. Das ist, wie du es halt sagst, genau, es war ja auch nicht nur...
Apropos Krone, er ist ja auch mit einer Krone am Kopf rausgekommen.
Ich wollte es gerade sagen. Er ist ja jetzt der King und er hat es auch super gemacht. Ich fand auch bei Will Ospreay, wie beide das verkauft haben, die ganze Storyline im Match, das war halt nicht so ein reinen Spotfest, sondern halt wirklich sehr, sehr viel Geschichte und Character-Work und bei Ospreay war es halt diese Wut, Kyle Fletcher quasi in die Schranken zu weisen, aber Fletcher, der halt irgendwann gegen Ende, hast halt gemerkt, okay, er kriegt Oberwasser und dann fängt er halt an zu reden, hört einfach nicht mehr auf zu reden währenddessen und auch wie Ospreay halt diesen, ja am Ende hat er halt einfach einen Move nach dem anderen kassiert und war halt K.O. Der hat diesen leeren Blick gehabt und du hast halt gesehen, okay, Fletcher ist vielleicht ja wirklich besser. Und das war richtig gut. Und da muss eigentlich noch mehr kommen. Also ich hoffe, dass die Story sogar noch nicht vorbei ist, sondern dass halt vielleicht auch Ospreay diese Attitüde, die er halt gezeigt hat, dieses härtere, brutalere, weil halt eben es sein bester Kumpel ist, da kann man sogar noch ein anderes Match mit einer Stipulation machen, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendeine Art von Don Callis Family gegen United Empire als Wargames, Anarchy in the Arena, irgend sowas in der Art als Blow-Off kriegen werden.
Ja, das stimmt. Aber ich hätte da nichts gegen. Also ich fand das super. Es war für mich, ich nehme es vorweg, das zweite Match of the Night. Es gab noch ein anderes. Aber das war, wer sich so die Perlen rauspicken möchte bei dem Pay-Per-View, das Match auf jeden Fall. Aber apropos Perlen, Überleitung, es prickelt. Es gibt Champagner.
Genau, wir hatten hier die Champagner-Feier sozusagen von Mariah May und Mina Shirakawa. Mina Shirakawa ja seit paar Wochen wieder in den USA und die ja wollte ihre den Titelgewinn ihrer alten Freundin Mariah May feiern, hat auch eine kleine Rede auf sie gehalten. Dann kam die raus, dann haben sie gemeinsam den Champagner getrunken, hat auch gesagt, das ist meine beste Freundin, die Liebe meines Lebens, Mariah May. Und ja, Mariah May hält dann auch eine Promo ihrerseits, sagt ihm quasi, sie hat hier die komplette Women's Division durch und sagt unter anderem auch, also sie ist die beste Wrestlerin, keine andere Wrestlerin kann es mit ihr irgendwie aufnehmen. Dann siehst du im Hintergrund schon irgendwie Mina Shirakawa, die so ein bisschen die Stirn runzelt. Ja, dann wird noch ein bisschen getanzt und während Mina Shirakawa tanzt, siehst du halt von hinten schon, wie Mariah May mit der Champagnerflasche in der Hand, ja, sie quasi, die ihr von hinten über den Schädel ziehen will. Mina bekommt das aber mit, duckt sich weg und ja, ist dann natürlich ein bisschen verwirrt, was das jetzt entsprechen sollte. Was Mina Shirakawa dann macht, ist, sie ja kickt quasi durch diese Flasche durch, also zersplittert diese Flasche in der Hand von Mariah May und dann gibt's tatsächlich noch einen Spear von Mina gegen Mariah von der Rampe runter durch einen Tisch. Die Mina blutet dann auch. Also aus dem Mund, weiß nicht, hat sie einen Zahn verloren, hat sich in die Lippe gebissen. War halt ein sehr schönes Visual. Hat dann auch noch sozusagen hier Mariah May einen blutigen Abschiedskuss auf die Stirn gegeben. Also da ist auch klar keine Toni Storm. Mit der haben wir ein bisschen gerechnet, dass die da möglicherweise zurückkommen könnte. Aber ganz klar, nächstes Match wird hier auf jeden Fall sein, Mariah May gegen Mina Shirakawa.
Und das nehme ich mit Kusshand.
Ja.
Weil ich glaube, das wird zum einen richtig gut. Ich fand hier bei der Inszenierung ist sehr gut, dass man das halt nicht klassisch gemacht hat. Mariah May zieht ihr die Flasche über, sondern dass halt Mina eben schlau genug ist, trotz bester Freundin, dass sie das mitkriegt, ausweichen kann. Dann wiederum halt selber, Mina ist ja auch ein bisschen Psycho, muss man auch sagen. Die ist halt nicht nur durchgeknallt, sondern auch ein Hauch Psycho, dass sie quasi das macht mit diesem blutenden Kuss, was halt Mariah May macht. Ach, das gefällt mir. Das sind einfach die Kleinigkeiten, die ich als Fan immer honoriere und ich glaube, das wird eine hoffentlich gute Storyline, weil das braucht Mariah May meiner Meinung nach unbedingt eine richtige Storyline und Fehde. Und ey, die beiden, die kennen sich halt ewig. Wenn da nicht eine gute Fehde bei rauskommt, dann wird Mariah May keine andere mehr kriegen.
Ja, gehe ich auch. gehe ich auch davon aus. Ja, nächstes Match, TNT-Title, Jack Perry gegen Daniel Garcia. Auch die ja eine längere Geschichte, inklusive ein bisschen eigenartiger Entführung von Jack Perry.
Darf ich da kurz reingrätschen?
Ja, bitte.
Ich möchte mal kurz mal die Umsetzung loben. Ich finde, AEW macht momentan sehr viel mehr mit Backstage-Segmenten als auch ein bisschen spektakulären Segmenten. Und ich finde, Jack Perry, er spielt die Rolle wahnsinnig gut. Also ich meine, schauspielerisch hat er diese Rolle innerhalb dieser Geschichte so gut gespielt, gerade dass es große Segment mit der Entführung auf der Motorhaube und wo er dann da in dem Schuppen gefesselt sitzt und die Mimik von ihm und halt wie er halt gesprochen hat und seinen Charakter dargestellt hat, das war richtig, richtig stark.
Ja, also der geht da wirklich auf in seiner Scapegoat-Rolle. Also quasi so ein bisschen der Märtyrer, ja, mach doch mit mir, was du willst, aber im Endeffekt bin ich der Stärker. Vielleicht hat auch die Vince McMahon Netflix-Doku gesehen, hat gesagt, wenn ich sozusagen, nachdem ich verprügelt wäre, am Ende noch am Leben bin, dann habe ich gewonnen. Weiß ich nicht. Aber nein, also du merkst schon, dass der jetzt, ja, in seiner Rolle tatsächlich, dass er da Spaß dran hat und dass er auch, glaube ich, in seinem Kopf die Idee hat, wer sein Charakter da ist und wie er das entsprechend umsetzen möchte.
Ja, vor allen Dingen
ganz anders als der Jungle Boy mit seinem Dinosaurier als besten Freund von damals.
Ja, und er nutzt ja auch seinen Charakter, um Daniel Garcia quasi weiterzuentwickeln. Weil was er ja halt gesagt hat, ist ja auch eigentlich richtig. Das haben sie mit dem Video auch gut dargestellt. Ich habe dasselbe gemacht wie du. Ich war halt der Jungle Boy, der nette Typ und so weiter. Aber halt, er hat ja Garcia auch gesagt, du hast nicht das, was du brauchst, um halt wirklich erfolgreich zu sein. Weil dann kannst du nicht immer gut sein. Du musst auch mal härter sein, du musst rigoroser sein, wenn du wirklich Erfolg haben willst, aber du bist noch nicht so weit. Und quasi diese Storyline ist ja quasi, ich sag die ganze Zeit quasi, ist im Grunde genommen einzig und allein dafür da, um Daniel Garcia genau diesen Schritt gehen zu lassen. Dass du das mitkriegst als Zuschauer, dass Garcia diesen Schritt weggeht vom, ey, ich bin der tanzende Typ, hin zum, ich gehe diesen letzten Step, den ich bislang noch nie gegangen bin, den ich nie geschafft habe und bin halt wirklich mal knallhart und ziehe durch bis zum Ende. Ohne zögern. Und das hat man hier im Match halt auch noch erzählt und das fand ich richtig gut.
Absolut, ja, nein, war auch ein gutes, hart geführtes Match. Also ganz durchgezogen hat er dann zumindest zwischenzeitlich nicht. Da gab es nämlich dann wirklich die Szene, wo Jack Perry ihm hier sogar den TNT-Titel hinwirft und sich quasi hier märtyrerhaft auf die Knie ja begibt und quasi sagt, ja komm, mach doch, zeig doch, dass du es drauf hast. Und Garcia überlegt dir, der Referee natürlich sagt, nein, darfst du nicht machen und wirst sofort disqualifiziert, wenn du hier mit dem Titel schlägst. Und im Endeffekt ist auch schlau genug, sich dann nicht drauf einzulassen. Dann gibt's hier natürlich, während der Referee den Titel wieder nach draußen gibt, den Low Blow und das Running Knee, aber da gibt's dann eben noch den großen Kickout beim zweiten
Knie. Der war krass.
Bricht Garcia dann auch zusammen, also das bekommt dann nicht, weil er eigentlich eh schon K.O. ist. Dann soll es noch ein drittes Knie geben, das wird in einen Jackknife Pin gekontert und ja, dann gibt's sozusagen im Abschluss wird hier noch ein bisschen geprügelt und dann zieht Garcia aber tatsächlich hier die Piledriver durch und es gibt im Endeffekt den Dragon Tamer, also den Scorpion Deathlock oder Sharpshooter, wo er sich auch so wirklich nach hinten noch fast in die Brücke zurückwirft. Und ja, Jack Perry klopft hier ab, also Daniel Garcia hier der neue TNT Champion.
Ja, und allein das Abklopfen ist halt schon bemerkenswert, wenn man halt bedenkt, in welchen Matches Perry angezündet wurde, festgekettet wurde, aber aufgegeben hat er nie.
Das stimmt, ja.
Und das war halt so ein schöner Moment, dass du halt genau diesen Hintergrund nutzt, um zu sagen, ey, Garcia hat halt wirklich alles rausgeholt und hat Jack Perry an die Grenzen gebracht und überall hinaus. Und da war halt Ende. Deswegen alles super und ich bin gespannt, was man mit Garcia vorhat. Ich finde auch, mit Jack Perry sollte man unbedingt den Weg weitergehen. Weil der gefällt mir auf jeden Fall und das Match hat mir richtig gut gefallen, bin ich ehrlich. Das war jetzt nicht das spektakulärste Match, aber es war halt story-driven, aber ohne, dass es halt langweilig oder langatmig wurde.
Ja, absolut. Also ich kann mir auch im nächsten Jahr ganz gut vorstellen, dass wir vor allem, wenn irgendwann noch die Young Bucks zurückkommen, die Elite vielleicht sich auch ein bisschen gegen die Death Riders stellt, das ist ja alles noch ein bisschen in der Schwebe, wie man das hier erzählen wird. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass vielleicht auch ein Jack Perry, gerade auch als AEW-Urgestein, dass das vielleicht auch mal ein Gegner von Jon Moxley werden könnte.
Ja, du sagst generell was. Ich finde, du merkst bei AEW momentan, dass man anscheinend versucht, ist zumindest mein Gefühl, nach und nach die Titel wieder diesen Urgesteinen zu geben. Also hier halt Private Party, jetzt Garcia, dass du einen Orange Cassidy in Main Event packst.
Gab's ja dann auch beim Scrum kurz die Szene dann, da war ein Private Party da, dann war Daniel Garcia sozusagen der Nächste, der rauskam. Dann sind die auch sozusagen, ja, die kennen sich natürlich, sind hier alle aus New York, haben ja auch irgendeinen offenbar lang eingeübten Handshake miteinander dann ausgetauscht. Das heißt, du siehst schon ein bisschen, wie du sagst, ja, man, die jungen Wilden von AEW, die sollen sich hier nach und nach vielleicht die Titel auch wieder zurückholen.
Ja. Dann kommen wir zum nächsten Wilden.
Takeshita. Genau, der wollte sich auch einen Titel holen. Ricochet sozusagen wollte hier den International Title von Konosuke Takeshita haben. Und ja, das nehme ich an, ist so dein zweites Juwel des Abends vielleicht.
Nein, nein, ist es gar nicht. Es ist sogar ein überraschender Downer gewesen für mich.
Okay.
Jetzt ist er sprachlos.
Jetzt bin ich, ja.
Also, ja, soll ich erklären, warum?
Immer, natürlich.
Okay, wir haben meine Begründung ist
20 Minuten. 25.
Oh, das schaffen wir. Sonst wird Olaf sauer. Da gibt's Haue. Ich fand das Match nicht langweilig. Ich fand das auch nicht schlecht. Ich fand das gut. Aber was mir ein bisschen fehlte in dem Match war ein durchgehender Flow. Und ich kann dir nicht erklären, warum, aber ich fand halt, es gab nie diesen richtigen totalen Flow-Moment. Auch bei der Quarot hast du gemerkt, das Match hatte es ziemlich schwer, überraschenderweise. Obwohl beide halt super Wrestler sind und auch super beliebt. Aber es zog sich wirklich durchs ganze Match. Selbst das Finish war für mich halt so aus dem Nichts ein bisschen. Wo wir dann auf der Couch saßen und ich dachte, ich guck mal zu Sarah rüber und sie ist halt riesen Ricochet-Fan und Takeshita eh. Und da war so dieses leichte Grummeln, wo du gemerkt hast, vorhin so, ah, die ist nicht ganz so happy. Und dann hab ich gefragt, wie fandest du das Match? Ja, irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Das war irgendwie nicht so flüssig wie sonst. Ich dachte so, ja, genau das meine ich. Es wirkte irgendwie nicht so flüssig. Ich weiß aber nicht, warum.
Ja, ist kann man so sehen. Also ich muss sagen, mir ist es so nicht aufgefallen. Aber um die Zeit war es natürlich schon ein bisschen spät. Also vielleicht habe ich da noch darauf live nicht mehr so
geachtet. Im Holy Rausch.
Im Holy Rausch. Ja, also ich fand das Match an sich gut. Also
ja, gut auf jeden Fall.
Takeshita auf jeden Fall hat hier gewonnen nach einem Avalanche Falcon Arrow. Ricochet hat sozusagen hier das ganze Arsenal auch verpulvert, aber es hat halt einfach nicht gereicht gegen Takeshita. Und ja, das ist natürlich auch die Frage, wie geht's hier weiter? Also der soll ja hier laut Don Callis auch seinen Titel international verteidigen. Und ja, Ricochet jetzt hier natürlich verloren. Das heißt, da ist natürlich die Frage, wo geht's für den weiter? Der hat ja auch übrigens eine Business Card von MVP schon mal bekommen. Also vielleicht kann natürlich auch sein, dass er sich jetzt dann, kommen wir dann beim nächsten Match gleich drauf, vielleicht Swerve Strickland wird ja auch ein bisschen Unterstützung brauchen. Vielleicht ist das ja eine neue Geschichte für Ricochet, aber ich denke mal, International Title ist jetzt erstmal auserzählt für Ricochet.
Ja, definitiv. Also das ist auch Takeshita. Ich finde auch sehr gut, dass man ihn halt so dominant darstellt. Es sei jetzt nicht so, dass der das Finish irgendwie durch Glück passiert ist, sondern es war halt diese Kraft, die Wucht, die er hat. Und es war ganz klares Clean Finish. Und ich hoffe, dass man Takeshita weiter pusht, weil ich finde den Typen unfassbar stark. Das einzige Schwierige ist natürlich das Englisch, aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann, aber ja, sonst bringt er alles mit.
Wobei sein Englisch gar nicht so schlecht ist. Also er redet ja immer wieder zwischendurch, hat auch beim Media Scrum ein paar Sätze gesagt. Also du verstehst ihn von der Aussprache her ganz gut und ich glaube zumindest, also ich glaube, der lernt ja auch aktiv Englisch.
Also das meine ich halt.
Ich weiß jetzt nicht, ob er die absolute Killer-Promo wird, aber ich meine, dafür hat er ja Don Callis an seiner Seite. Und ich sag mal, der muss ja jetzt wahrscheinlich, also selbst wenn der jetzt irgendwann mal hier wieder face-turned und auf sich allein gestellt ist, der muss ja hier nicht irgendwie die 20 Minuten Promo halten.
Also nein,
glaube, dass er so seine Catchphrases hat, die halt over sind bei den Leuten.
Dann er hat sich auch bewusst entschieden, damals nach Amerika zu gehen, anstatt halt irgendwie in Japan alles, wo sicher ist. Also der geht ja den Weg. Das meinte ich ja halt. Ich glaube halt, dass sein Englisch, das ist ja schon ordentlich, aber ich glaube, dass das halt im Laufe der nächsten Jahre halt nochmal besser werden dürfte. Weil ich finde bei Takeshita, er bringt alles mit für mich für einen Main-Eventer.
Ja, absolut.
Außer diesen einen kleinen Punkt, den man halt noch ein bisschen tunen kann. Er muss keine riesen Promos halten, aber das ist ein kleines bisschen und dann.
Also wenn der
push ihn to the moon.
Wie du sagst, der hat sich halt aktiv auch für die USA und für AEW entschieden, weil wir sehen ihn ja immer wieder auch, war auch im G1 zum Beispiel bei New Japan. Also der könnte morgen bei New Japan reingehen und könnte dort instant einer der Top-Main-Eventer sein. Also der wäre auch bei New Japan aktuell einer der besten, wenn nicht der beste Wrestler. Das heißt, wenn der hier sozusagen sagt, ich möchte es aber hier in den USA versuchen, klar, dann musst du aus dem natürlich was machen.
Ja, definitiv. Ich habe jetzt aber eine Frage für dich als Überleitung. Wir kommen zu Bobby Lashley gegen Swerve Strickland. Bei Swerves Entrance, da hat er halt diese Maske oder diesen Ausdruck vorm Gesicht. Das Gesicht hatte der auch auf der Hose. Was war das? Was sollte das? Wir haben es nicht erkannt.
Ich habe keine Ahnung.
Also es war halt ein Gesicht. Wir wussten jetzt nicht, ist es sein Gesicht, ist es anderes. Wir haben es nicht erkannt. Deswegen war halt die Frage, vielleicht weißt du es.
Nein, also kann ich jetzt leider auch nichts dazu sagen.
Okay, aber kommen wir zu einem Match, wo ich im Vorhinein, der wir im Vorhinein Riesenprobleme hatten, wie sie es umsetzen wollen, weil du hattest eigentlich das Problem, Swerve hatte sein letztes großes Match verloren. Noch eine Niederlage in Folge, nicht so schön. Bobby Lashley ist aber gerade erst da. Eigentlich muss er gewinnen. Was hast du erwartet, wie man es macht?
Ja, ich hab schon eigentlich mit einem Sieg von Bobby Lashley gerechnet. Ich hätte mir gedacht, dass hier vielleicht mehr sozusagen das Numbers Game mit reinspielt. Also sozusagen, dass Swerve sich hier zwar gut schlägt, aber im Endeffekt dann doch gegen die drei Leute, gegen die er in Wahrheit ja ist, deswegen unterliegt und die Geschichte ist, er muss sich hier sozusagen ein bisschen Rückendeckung halten. Man hat es ein bisschen anders erzählt, also es war ja jetzt kein kompletter Squash, aber es war schon ein bisschen die Zerstörung von Swerve Strickland durch Bobby Lashley und im Endeffekt, ja, gibt es eigentlich den cleanen Sieg von Bobby Lashley mit dem Hurtlock, nachdem ja Swerve Strickland eigentlich in der Aufgabe, im Move, das Bewusstsein verliert und der Referee das Match stoppt.
Ja, und das hat mich total überrascht. Also ich habe schon gedacht, okay, Bobby Lashley wird man ein bisschen dominant darstellen, aber so die ersten gefühlt 3-4 Minuten hat halt Swerve komplett zerstört. Da ging halt gar nichts, da gab es auch keine Gegenwehr. Da gebe ich zu, habe ich gedacht, oh, hoffentlich geht das Match nicht die ganze Zeit so, weil das wurde irgendwann ein bisschen monoton. Swerve kam dann zurück, hatte dann seine Momente, dann fand ich auch den Flow gut, dann war auch Spannung da, da hast du das halt gemerkt. Aber ich war halt schon überrascht, wie extrem dominant Bobby Lashley gegenüber einem Swerve dargestellt wird, weil es ist halt Swerve. Das muss man einfach sagen. Und er hat halt das Bewusstsein verloren, was gut ist, dass er nicht getappt hat, aber Bewusstsein verlieren ist halt auch schon eine Machtdemonstration. Und ich bin gespannt, was man da vorhat mit beiden. Weil ich glaube, gefühlt ist die Story noch nicht zu Ende erzählt. Da ja auch im Nachgang ja Prinz Nana auch noch attackiert wurde und auch noch den Hurt Lock einstecken musste.
Ja, und MVP ist ja auch, also auch dann beim Scrum, also die, das geht schon Richtung Main Event Act, sage ich mal. Also so wie er sich auch gegeben hat gegenüber den Reportern dann, also natürlich voll in Character gewesen. Finde ich schon spannend. Also ich sag mal, diese Gruppierung, die hat ja was, und obwohl die natürlich hier schon zum, ja, ich sag mal, zum älteren Kaliber kommen. Also ich meine, Bobby Lashley ist 48, aber das siehst du ihm halt nicht an. Also weder körperlich noch im Gesicht, würde ich sagen. Shelton Benjamin ja auch schon in einem ähnlichen Alter, oder ich weiß gar nicht, ob der nicht sogar schon an der 50 kratzt oder schon drüber ist. Müssen wir jetzt mal, na, ich glaube, guckt er jetzt gleich mal nach. Aber die kommen ja hier nicht irgendwie als Altherrenrunde rüber, sondern die sind ja absolut fit, absolut dominant, also die kannst du natürlich schon auch in der entsprechenden Stirbring erschalten. Benjamin ist 49. Also ja, aber die sind halt topfit, und der Act ist halt over, und im Moment sind die halt einfach die Zerstörer. Und jetzt ist halt die Frage, geht's hier nur mit Swerve weiter? Suchen sie sich neue Opfer? Sie haben auch sozusagen dann beim Rausgehen gesagt, das ist das, was wir machen, also wir verletzen Leute. Oder braucht ihr dann sozusagen Swerve Strickland doch ein bisschen Schützenhilfe? Vielleicht braucht es auch wieder irgendein verrücktes Match, wo Swerve Strickland einfach zeigen kann, was er,
holt er wieder einen Tacker
raus, wie weit er bereit ist zu gehen. Also ich glaube, die Geschichte ist noch nicht vorbei auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die Gruppierung gefällt mir in dem Fall sehr gut und deutlich besser, glaube ich, als das jemals bei der WWE der Fall war.
Sie werden auf jeden Fall super dominant dargestellt, und dadurch werden sie auch interessant. Und ich mag auch, dass MVP Backstage halt immer wieder mal Wrestlern oder Wrestlerinnen auch eine Visitenkarte zusteckt. Da kann man viel mitmachen. Ich hoffe halt nur, dass man einen Plan hat. Also, dass man halt nicht nur sagt, ey, wir gehen aufs Debüt, sondern dass man wirklich eine Idee hat, was passiert mit Swerve dadurch, dass er halt verloren hat. Und Prinz Nana ja auch noch verletzt wurde, wo Swerve dann noch nach ihm gegriffen hat, während die beiden da lagen. Ich möchte halt, dass beide Seiten eine Story erzählt kriegen. Und da nehme ich das mit. Das Match war nicht das Five-Star-Match, würde ich sagen. Aber für das, was es da war, war es gut.
Ja, absolut. Nein, also das hat genau den Zweck erfüllt, den es erfüllen sollte.
So, jetzt kommen wir zu meinem zweiten Match of the Night, beziehungsweise ist es sogar mein erstes Match of the Night.
Ja, Main Event, AEW World Title, Jon Moxley gegen Orange Cassidy. Und ja, Moxley hat ja im Vorfeld gesagt, dass er wird ihn hier zerstören, und generell, er wird natürlich hier die AEW sozusagen niederbrennen und nach seinen Vorgaben neu formen. Und ja, Orange Cassidy, so ein bisschen der widerwillige Held, der es eigentlich nicht sein wollte, aber der halt sagt, also wenn es ich nicht mache, dann gibt's halt niemanden, der sich hier gegen die Death Riders stellen kann. Und ja, also Moxley, die kommen hier sozusagen im Auto kurz vor dem Main Event, so sollen wir es zumindest glauben, angefahren. Willa Yuta ist nicht dabei, alle anderen, also hier Pac, Claudio und Marina Shafir sind dabei. Marina hat auch den Koffer mit dabei, mit Handschellen an sich gekettet, wo der Titel drin ist, händigt den dann auch dem Referee aus. Und ja, es geht eigentlich gleich mal sehr stark los. Ich glaube, es gab 3 Orange Punches, waren sozusagen gleich mal hier die Startoffensive von Orange Cassidy. Und ja, dann gibt's gleich mal einen Tobi, aber Jon Moxley natürlich, der lässt sich hier nicht unterkriegen und ja, beißt gleich mal hier Orange Cassidy in den Kopf. Das heißt, wir haben eigentlich Blut schon in den ersten Minuten dieses Matches.
Ja, es war eine Schlacht. Also ich würde das nicht mal als Match bezeichnen und ich fand es, nee, ich drehe mal andersrum. Was für ein unglaublich toller Performer ist bitte Orange Cassidy. Also ich meine, er ist jetzt schwarz gekleidet, ich bin eh schwarz, aber das ist es halt nicht. Aber wie er diesen Switch gemacht hat von, ja, den Comedy Orange Cassidy hin zu nicht nur ernsten Orange Cassidy, sondern dem Veteranen, der ja auch sagte, ja, hier sind so viele junge Wrestler, die wissen gar nicht, was für eine Gefahr sie stecken, der sich quasi vor allen anderen stellen möchte, der für diese Company, besonders in Anführungszeichen Familie, einstehen möchte und beweisen möchte, dass er besser ist, dass er die verteidigen möchte mit allen Mitteln, trotzdem aber seinen Charakter auch nicht ganz verliert. Ich fand das phänomenal umgesetzt. Ich fand das super, erstmal der Start, dass Orange Cassidy halt komplett nuts geht und auf Moxley losgeht. Moxley, der super brutale und der ja auch immer wütender werdende Heel oder Psycho-Matchverlauf. Orange Cassidy, der halt immer mehr geblutet hat, aber sich nicht unterkriegen lassen wollte, sondern im Gegenteil, es war ja dieses Match als Geschichte, dass er Moxley beweisen wollte, dass er AEW nicht kleinkriegen wird und dass er Orange Cassidy nicht kleinkriegen wird. Indem er halt sagte von, ja komm, schlag mich wieder. Er geht zu Boden. Trotzdem, danach, ey, dann schlag mich halt wieder, tritt mich wieder, mach doch weiter, du hast keine Chance. Super erzählt, ich fand es dann irgendwann toll im Match, wo es dann den Moment gab, wo Orange Cassidy die Arme hebt und du einfach denkst so, das ist gerade nicht unpassend, das ist super passend, wo er die Hände in die Hose steckt und dann halt diese kleinen Kicks da macht, weil das ist halt auch AEW Orange Cassidy. Und das gehört halt auch zu ihm und das ist ja quasi der Beweis dafür, dass er halt für die Company und für sich selber eintritt. Und das fand ich so passend und grandios gemacht. Ich fand das Match auch vor allen Dingen gegen Ende unfassbar spannend. Und du hast auch in der Crowd gemerkt, die Story funktioniert, weil Orange Cassidy sie mit Moxley so gut erzählt hat. Und Monolog ist gleich vorbei. Und du hast das Publikum so weit und auch uns auf der Couch gehabt, dass wir es sehen wollten. Wir wollten, dass Cassidy gewinnt. Und allein dieses Gefühl zu generieren, ist halt super, weil wenn es dann nicht passiert, bist halt umso frustrierter. Aber du hast damit gespielt, auch im Nachgang. Aber das Match, ich fand das absolut großartig, obwohl ich Moxley-Matches nicht mag.
Ja, ich glaube auch, das wird so ein bisschen die Geschichte dieser Moxley-Titelregentschaft sein müssen. Also du musst jetzt nacheinander so diese Leute, die für AEW einstehen, bringen. Und das Publikum muss eigentlich bei jedem dahinter sein und es muss immer ganz, ganz knapp sein, bis es dann irgendwann mal jemand schafft. Und das ist sozusagen hier dann, wenn du alles richtig machst, dein neuer Topstar, der sozusagen diese Schreckensherrschaft von Jon Moxley und den Death Riders, ja, unterjochen wird irgendwann.
Ja, und vor allen Dingen, du möchtest ja als Fan immer mehr dieses Gefühl haben, dass AEW aufsteht und sich gegen diese Bedrohung wehrt und irgendwann sagt, jetzt ist Schluss.
Du darfst natürlich hier nicht irgendwie die NWO-Storyline 1997, 98 spielen, so die knallen nacheinander das komplette WCW-Roster weg und niemand schafft es irgendwie, denen Herr zu werden und erst wenn die intern zu streiten beginnen, dann hat irgendjemand eine Chance. Also das darfst du nicht machen, du musst natürlich deinen Heel-Stable super dominant darstellen. Aber du brauchst natürlich so dann dein Babyface, das auch sozusagen hier die Lorbeeren nach Hause bringt irgendwann.
Ja, und deswegen, wir gehen mal zum Nachgang, was nach dem Match passiert ist, weil das ist ja auch wichtig.
Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was überhaupt im Match passiert ist.
Können wir gerne machen, ich habe das nur auf die Uhr geschaut. Da machen wir, was im Match passiert ist.
Genau, also zumindest vom Finish. Ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen. Also es gibt dann nochmal zwei Orange Punches, die aber auch nicht zum Sieg führen. Und dann kommen hier mal Claudio und Peck auch raus und kommen hier auch sozusagen, steigen hier auf den Apron rauf. Der Referee, ja, wird schon ein bisschen nervös. Und dann kommt hier mal die Conglomeration. Also es kommt hier Ishii raus, Kyle O'Reilly, Rocky Romero. Es gibt einen großen Brawl. Währenddessen will hier Marina Shafir Orange Cassidy mit dem Koffer schlagen und dann kommt hier auch noch von ihrer Gehirnerschütterung zurück Willow Nightingale, also die speert hier sozusagen Marina Shafir aus dem Ring. Orange Cassidy ist dann hier mit dem Koffer im Ring, der Referee ist abgelenkt. Das war ein bisschen dämlich, weil da hat irgendwie Jon Moxley schon so nach hinten geguckt und hat auch sehr deutlich gesehen, dass der hier mit dem dem Koffer in der Hand auf ihn zugeht. Dachte ich schon, okay, der will jetzt irgendwie ihn treten oder ausweichen, aber nein, der hat mal den Schlag gegen den Kopf genommen. Und ja, bevor aber noch der Referee sich umdrehen kann und es hier den Pin auch geben kann oder den Count zumindest für Orange Cassidy, kommt Wheeler Yuta, der halt bis dahin überhaupt nicht dabei war, den haben wir überhaupt noch nicht gesehen an dem Abend. Der kommt sozusagen mit dem Flying Knee, mit dem Poseidon Knee und Moxley, ja, pinnt hier Orange Cassidy. Also so viel mal zum Finish des Matches.
Vor allen Dingen wichtig, du hattest halt diesen Hope-Spot. Du hattest wirklich diesen Moment, wir hatten vor beide auf Moxley getippt, aber wo Cassidy dann am Ende halt diesen Schlag durchkriegt, und du hast auch bei der Crowd gemerkt, so alle so, das ist der Moment, das ist er. Und dann wird er dir weggenommen und das fand ich super wichtig.
Genau. Und was man Orange Cassidy dann wegnehmen wollte, nachhaltig war sozusagen seine Gesundheit. Dann kommen nämlich Wheeler Yuta, kommt wieder zurück in den Ring mit Moxley und hat hier so eine Flasche Desinfektionsmittel eigentlich.
Was man halt so dabei hat, ne?
Naja, man hat es, glaube ich, so erwähnt, das ist so hier, das ist am Ring, um sozusagen die Matte zwischendurch mal zu desinfizieren. Und ja, ich sag mal, ich glaube, Pandemiezeit können wir uns auch alle ganz gut erinnern, natürlich ständig hier irgendwie Hände desinfiziert. Und ich glaube, jedem, der so einen kleinen Cut vielleicht schon mal irgendwo auf der Hand oder am Finger hatte, wenn da so ein Desinfektionsmittel draufkommt, dann brennt das natürlich erstmal wie die Hölle.
Und es sollte nicht ins Auge kommen.
Jetzt haben wir hier natürlich den blutüberströmten Orange Cassidy mit großer klaffender Wunde, dem sie mal schön hier dieses Desinfektionsmittel über den Kopf, ins Gesicht, in die Augen. Dann sagen sie noch, ja, der ist natürlich erschöpft, der wollte gerade hier tief Luft holen, hat möglicherweise auch was von dem Zeug eingeatmet. Also der wird hier sozusagen mal mit Desinfektionsmittel außer Gefecht gesetzt. Und dann geht's ab. Dann kommt hier plötzlich mal der Hangman zum Ring mit einem Stuhl. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen, wie man das gemacht hat, weil es gibt so ein bisschen den Face-Off mit Moxley. Dann kommt hier Wheeler Yuta von der Seite, der bekommt hier nicht mal den Stuhl, also bekommt sozusagen hier nur die Kante des Stuhls mal so nebenbei ins Gesicht geschlagen, ist damit sozusagen.
Das sah richtig fies aus.
Das hat richtig, ja, genau. Dann gibt's hier mal den Face-Off. Dann kommt aber Christian Cage raus mit seinem Vertrag, den er ja immer noch hat seit All In, also quasi seiner Money in the Bank Vertragskassette. Hangman guckt ihn mal an, gibt ihm dann noch diesen Vertrag, geht. Genau, vorher hat Christian Cage hier noch einen Unprettier gezeigt gegen Moxley, also Moxley zu dem Zeitpunkt, ja, ausgenockt. Hangman geht nach hinten.
So, jetzt stopp, weil bis hierhin fand ich das unfassbar geil. Weil du hast dann Adam Page, der rauskommt, auch ein Urgestein, also auch wenn er böse ist oder ein Psycho ist, er ist halt immer noch das Gesicht von AEW. Und denkst du, okay, der kommt halt raus und sagt halt auch wenn ich die anderen nicht leiden kann, das geht hier zu weit, stopp jetzt. Dann kommt Christian Cage raus, wo du denkst, ey, beide sind ja eigentlich Heels. Und die Heels treten ein, wollen die Situation nutzen. Super, super cool. Ich fand das bombastisch, die Crowd ging mit wie sonst was. Der nächste Punkt, der kommt, den du sagen wirst, haben wir nicht verstanden. Und ich glaube, kein einziger Mensch in der Halle hat den verstanden.
Ja, sie haben es versucht zu erklären, weil wer dann nämlich reinkommt und sozusagen Christian Cage daran hindert, hier seinen Shot einzulösen, das ist Jay White.
Face Jay White.
Face Jay White, das war er ja jetzt zuletzt auch schon gegen den Hangman. Und er sagt es aber sogar, glaube ich, in die Kamera, wo er nämlich sagt so, weil in der Storyline war ja Christian Cage derjenige, der Jay White verletzt hat, als er jetzt einige Monate mit seiner Fußverletzung ausgefallen ist. Und da sagt Jay White auch in die Kamera, so siehst du, ich hab dir ja gesagt, ich versaus dir sozusagen noch. Also das ist jetzt hier seine Rache.
Ja, aber als Face machst du den Moment kaputt. Also die Begründung habe ich verstanden, aber ich fand das Handeln halt als Face absolut unlogisch, weil du hast gerade die größte Gefahr ever da liegen, die man endlich beseitigen kann. Und du nimmst den Fans und du nimmst AEW als Face diesen Moment weg.
Ja, aber du nimmst natürlich auch Christian Cage diesen Moment weg.
Ja, aber wie egoistisch bist du denn dann?
Und du willst natürlich auch in Wahrheit als Face keinen Christian Cage als Champion haben. Vor allem, Also alles, was du da, ich sage jetzt mal, ich versuche es jetzt mal zu erklären, alles, was ich dafür dann bekomme, ist ja ein noch viel angepissterer John Moxley mit seinen Leuten, die ja dann wahrscheinlich noch mehr freidrehen und
umgehen. Ja, aber ich sag mal andersrum, wenn man auf Publikum beachtet, es ist keine gute Idee, beziehungsweise es spricht halt nicht für dich, wenn erstens die Kommentatoren es erklären müssen und zweitens das Publikum, was sich gerade noch angefeuert hat, anfängt zu schweigen oder zu buhen. Weil du einfach denkst, von so, mach das doch, das war doch alles richtig. Es war alles, ging alles in die richtige Richtung, egal wer. Und diese Reaktion, die hatten wir auf der Couch auch. Wir dachten nur von wegen so, wieso machst du denn das jetzt kaputt? Die Rache kannst du ein andermal nehmen. Nicht in diesen einen Moment, weil in dem Moment geht es ja um AEW. Also ich fand das halt sehr unklug gelöst. Dann musst du es anders machen, dass meinetwegen irgendeiner von Death Riders noch irgendwas macht oder sonst was. Und gerade das so verhindert und Christian Cage, der Typ, der sich gerade noch brüsten wollte, dann sagt, ich zieh den Schwanz ein und geh weg. Dann okay, kann ich mitleben, aber lass doch nicht einen Face rauskommen, der das Heelischste macht, was du machen könntest. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. But wait, there is more. Also natürlich, Pac und Castagnoli greifen auch noch Jay White kurz an, aber im Prinzip, ja, sind jetzt alle mal hier im Fluchtmodus. Gehen aus der Halle raus, hin zu ihrem Pickup-Truck, mit dem sie auch gekommen sind, der da steht, als plötzlich hier von links aus dem Bild, man kann wahrscheinlich erraten, wer hinterm Steuer saß, ein Sportwagen angebrettert kommt und sozusagen hier, ja, wie eine Gewehrkugel sozusagen hier in diesen Truck hineinrammt. Jetzt sind die Death Riders völlig entsetzt. Schnappen sich hier irgendwo einen Autoschlüssel. Zufällig ist das Auto, das gerade auch ja direkt daneben steht, wo dieser Schlüssel eben sperrt oder das Auto halt aufsperrt mit der elektronischen Entriegelung. Und ja, rein ins Auto und ab. Und natürlich, wer ist der Typ, der auch sonst seinen Körper dazu verwendet, um andere Leute abzuschießen? Natürlich hinterm Steuer sitzt Darby Allin, ich traue ihm auch zu, dass das hier ein Shoot war und ansonsten war es ein Bladejob oder Kunstblut, der natürlich hier auch schon blutend aus dem Auto steigt, weil er natürlich hier hinterm Steuer selbst gesessen, in dieses Auto reingekracht. Ja, nimmt dann noch sein Skateboard, beginnt diesen Pickup-Truck zu demolieren und ja, ein paar Offizielle versuchen ihn ein bisschen zu beruhigen. Also sozusagen das hier die Nachgeschichte vom Main Event bei Full.
Das war richtig gut gemacht, so gut gemacht, dass Sarah sich richtig erschrocken hat, als auf einmal der Wagen reingebrettet
ist. Ja, es war schon ein bisschen so ein Jumpscare.
Ja, also man hat es nicht kommen sehen, aber was mir dabei gefiel, war generell die Umsetzung, auch wie Claudio zu den Schüsseln ging, die da hingen, dann einfach jeden versucht, welcher ist es, ach, der ist von dem Wagen, hier, schnell hier rein, weg. Und was du halt damit ja aufbaust, ist so eine Grundgefahr, die jetzt quasi gegen die Death Riders halt jetzt kommt. Weil genau, halt, die sind jetzt auch nirgendwo mehr sicher.
Du kannst jetzt schon ein Death Rider sein, aber wenn du sozusagen jetzt hier den Death Rider Hunter irgendwie etablierst mit Darby Allin, der ja zuletzt noch komplett von Claudio Castagnoli demoliert und zerstört wurde. Ja, aber das ist jetzt sozusagen dieses, also auch wenn er hier komplett demoliert wird, der gibt nicht auf und der riskiert sozusagen, wenn es sein muss, Leib und Leben, um hier trotzdem noch, ja.
Ja, vor allen Dingen ist es nicht nur Darby Allin, weil man muss ja bedenken, okay, wer hat halt geholfen bei Orange Cassidy? Das waren seine Leute, alles klar, aber trotzdem sind das halt nochmal andere, die eingegriffen haben. Dann wiederum ist Hangman rausgekommen, wo du denkst, okay, das ist dann wieder eine Gefahr. Dann kommt noch Cage raus, der halt ja diesen Vertrag hat. Und mir gefällt dabei wirklich diesen Gedankengang und beziehungsweise dieses Gefühl, dass von allen Ecken innerhalb von AEW eine Gefahr droht für genau, die Death Riders. Also
jetzt kannst du quasi die Geschichte nennen, dann haben wir irgendwann nochmal die Young Bucks, die vielleicht so kommen. Also erstens mal nimmst du jetzt mal diese Kritik raus mit, da passiert eigentlich die große Bedrohung für die Liga, aber allen anderen, die nicht direkt in dieser Storyline drin sind, ist es eigentlich egal. Also keiner tut was, außer jetzt ab und zu stehen wir am Parkplatz rum und warten drauf, dass die Typen ankommen. Und das sind aber auch mehr so die Midcard Glory war das irgendwie. Und jetzt kommst du quasi so in die nächste Phase. Also jetzt haben sich mal alle ein bisschen vom ersten Schock erholt und gefasst. Und jeder auf seine Art, also wir haben noch nicht diesen großen Zusammenschluss. Es ist noch nicht so, dass die sagen so, wir.
Aber der soll noch nicht kommen.
Der kommt irgendwann mal vielleicht, dass sie wirklich sagen so, wir haben alleine keine Chance. Wir müssen hier wirklich uns gemeinsam zusammentun, auch als Feinde vielleicht, aber wir müssen sozusagen für das große ganze AEW müssen wir uns zusammenreißen und müssen uns hier gegen die Death Riders stellen. Ich glaube, jetzt sind wir so in Phase 2. Jetzt versucht mal jeder egoistisch für sich seine Interessen durchzusetzen und irgendwie, ja, die mal wieder zu schwächen. Also
vor allen Dingen der wichtige Punkt dabei finde ich, dass man halt merkt bei Phase 2, die AEW-Fraktion macht das nicht nur im Ring, sondern die geht halt jetzt auch diesen Weg, den die Death Riders gegangen sind. Okay, ihr macht das halt nicht nur während eines Matches sportlich fair oder sonst was, sondern außerhalb, Backstage oder sonst was. Und hier, ja, auf dem Parkplatz, alles klar, da kracht ein Wagen rein. Match ist vorbei, schön und gut. Ja, da kommt aber jetzt einer von uns auch mit dem Stuhl raus. Dann kommt einer mit dem Vertrag raus. Und es ist halt jetzt, dass es quasi eine Dynamik angeht, die halt ins Brutale geht. Und auch dieses, ja, wenn für euch keine Regeln gelten, für uns auch nicht immer. Und Orange Cassidy war halt derjenige, der halt alles nach den Regeln beweisen wollte. Und er hätte es ja auch eigentlich geschafft, muss man auch dazu sagen. Eigentlich hätte er gewonnen, wäre nicht noch ein Eingriff gekommen.
Ja, auch nicht ganz nach den Regeln, weil er zumindest dann schon mit dem Koffer zugeschlagen, aber ja, also zumindest in einem Match hätte er es versucht.
Ja, so meine ich das halt. Und das gefällt mir echt richtig gut. Und was mir auch richtig gut gefällt, ich gucke gerade auf die Uhr, wir schaffen die 90 Minuten.
Ja, knapp zumindest. Wir haben zumindest das Review jetzt in 90 Minuten geschafft.
Ja, aber weißt du, was jetzt noch fehlt?
Ja, jetzt fehlt natürlich dein Fazit.
Und die Parole.
Und die Parole.
Erst die Parole. Kurz und knapp, wenn ihr bis hierhin gehört habt, geht bitte auf YouTube, egal wo ihr es hört, das wäre super nett, in die Kommentare rein und die Parole, um zu beweisen, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt, und es waren nur 90 Minuten, das geht, November Wayne. So, und dann jetzt zum Fazit, weil das muss ich jetzt sagen. Leider Gottes, ich wollte sagen, dass du die Wertung geben musst.
Beim letzten Mal zuerst gemacht.
Das stimmt. ich fasse mich relativ kurz. Die Kickoff-Show fand ich richtig gut. Das Tag-Team-Match fand ich gut, hat Laune gemacht, hat Sinn gemacht. MJF gegen Strong war okay für mich. Mercedes Statlander richtig, richtig gut. Wyatt gegen Adam Page auch für mich nur okay bis gut. Fletcher Osprey absolut fantastisch. Garcia Perry richtig gut. Takeshita Ricochet gut. Bobby Lashley Swerve würde ich sagen okay. Main Event. Da kann ich jeden verstehen, der sagt, Main Event war langweilig. Ich fand das absolut großartig, weil das Storytelling war super. Ich fand aber, der Pay-Per-View insgesamt war nicht einer der stärksten. Ich würde sagen, ich gebe 6 Bananen.
Ja, dann mache ich es kurz und knackig, weil ich wäre auf die gleiche Wertung gekommen. Ich komme auch auf 6/8 aus ähnlichen Gründen. Wir hatten ein paar tolle Matches. Wir hatten nicht ganz diesen Banger nach Banger nach Banger nach Banger, die wir schon mal hatten bei anderen Pay-Per-Views. Aber es waren, was ich gut fand, ist, wir haben die frischen Gesichter eigentlich drin. Wir machen neue Stars, also das Hurt-Business kommt entsprechend im Main Event, hat man entsprechend hier Dinge reingebracht, die es spannend machen. Takeshita wird weiter aufgebaut. Ricochet war ein großer Teil vom Pay-Per-View. Daniel Garcia hat einen Titel gewonnen, Kyle Fletcher hat Osprey besiegt. Also man baut so ein bisschen auch auf die Zukunft, also natürlich auch mit Leuten, die schon länger da sind, aber man stellt, sage ich mal, ein bisschen die Promotion gerade wieder auf ein stabileres Fundament. Und ja, jetzt müssen wir natürlich sehen, was bringt das nächste Jahr, was bringt der neue TV-Deal, was bringt die hoffentlich höhere Reichweite über Max. Was bringt's vielleicht, dass man wieder in kleinere Hallen geht, dadurch die Shows wieder ein bisschen hoffentlich mehr die Energie der Fans übertragen können. Also für mich ist das gerade so eine, ja, Übergangsphase und ich bin gespannt. Ich glaube ja, was haben wir denn? Wir haben, ich glaube, der nächste große Show ist dann Australien im Februar.
Nee, wir haben noch, dass die Welt endet.
Stimmt, wir haben noch World's End heuer, richtig. Wir sind ja noch gar nicht da.
Und der Name passt dieses Mal gut zum
Cliffhanger. Ja, genau, auch wenn Weihnachten vor der Tür steht, genau, wir haben noch World's End, wir haben dann natürlich Dynasty mit New Japan gemeinsam, aber ich glaube, der nächste große Pay-Per-View, ich war schon im nächsten Jahr, ist dann tatsächlich hier mal Australien vor Revolution und ich bin sehr gespannt, wie wir dann vielleicht so, ja, in in 3-4 Monaten, wenn die Geschichten sich hier weiterentwickeln, wie unser Fazit dann ist, wenn wir sozusagen zurückblicken, aber wenn wir sagen, so wie, was ist von Full Gear weg jetzt eigentlich passiert und wo hat uns die Reise hingeführt? Aber ich glaube, man ist da auf einem ganz guten Weg. Man muss natürlich, das ist die große Challenge und das wissen wir und das weiß natürlich auch AEW, man muss natürlich das Produkt jetzt wieder ein bisschen unter den Wrestling-Fans und auch im Mainstream ein bisschen heißer bekommen. Aber man macht hier zumindest Storyline-mäßig, finde ich, sehr viel, um es auf jeden Fall interessanter zu machen. Vor allem, wenn man jetzt hier wirklich unterschiedliche Storylines zusammenführt zu offenbar einer großen.
Ja, definitiv. Ich finde auch die Inszenierung, die hat sich ja auch geändert. Und ich finde den Weg, den man geht, auch sehr gut. Sie halt, keine Ahnung, Garcia, Jack Perry, die Segmente, wo du halt sagst, okay, wem nehmen da richtig eine Entführung mit auf. Dann hast du bei Monet und Statlander fast einen Autounfall eingebaut und da kracht jemand durch die Wand.
Dann hast du bei Darby einen richtigen Autounfall eingebaut.
das später, ja. Dann hast du halt sehr Persönliches mit Fletcher und Osprey. Ich finde generell, vorwerfen kann ich momentan nicht, dass es keine Storylines gibt. Nicht jede zündet, was du halt bei MJF vor allen Dingen hattest. Das war halt das, was wo ich echt Probleme hatte. Beim Hurt Business muss man auch noch die erste richtige Storyline abwarten, weil das mit Swerve war mir ein bisschen zu schnell zusammengeschustert. Aber die Grundausrichtung gefällt mir auch, dieses mit den Videos zu arbeiten. Also generell, wir haben, wenn man jetzt so die Dynamite-Ausgabe von jetzt vergleicht mit von vor 2 Jahren, die Anzahl an Promo-Videos oder halt Backstage-Segmenten ist deutlich, deutlich höher. Und ich finde den Mix, der macht es eigentlich interessant, der macht es gut. Ich möchte auch unbedingt kleinere Hallen haben, damit wieder mehr Stimmung da ist, weil das ist so eine Wechselwirkung. Aber ich bin ehrlich, meistens gespannt bin ich momentan, wie halt der Cliffhanger weitergeht. Ob Orange Cassidy umsonst geblutet hat für uns oder nicht. Mir gefällt sie. Ich habe eine große Hauptstoryline, ich habe viele kleine Storylines, die mir was geben. Ich gehe aus dem Pay-Per-View raus mit einem guten Gefühl. Das war nicht der beste Pay-Per-View aller Zeiten von AEW, muss ich auch ehrlich sagen. Dazu war es halt zu schwankend. Aber was mir auch immer wichtig ist beim Pay-Per-View, ich möchte am Ende entweder ein richtig gutes Gefühl haben oder einen sehr krassen Cliffhanger. Und der Cliffhanger war da für mich und ich will halt einfach sehen, wie geht's weiter.
Genau, ja, wie es weitergeht. Continental Classic steht natürlich vor der Tür, beginnt am Mittwoch und ja, wenn ihr es heute hört, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann im Laufe des Sonntags, also möglicherweise auch in der Nacht von Sonntag auf Montag, wird es wohl auch, ich nehme mal an, auf YouTube ein Special geben, wo nämlich hier auch die Teilnehmer für den Continental Classic bekannt gegeben werden. Das heißt, wir gehen eigentlich direkt schon in die nächste große Entwicklung hinein und ich glaube, der Continental Classic wird was sein, der wird uns mal die nächsten Wochen im TV sehr stark begleiten und ja, also gib mir gerne ein Round-Robin-Turnier mit all deinen guten Leuten. Das nehme ich neben den Storylines natürlich auch gerne mit.
Dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Eine kleine Bitte, nee, 2 Bitten. Denk bitte an die Parole, weil das ist einfach für uns gut zu wissen, um zu sehen, ey, die Leute haben wirklich dieses Gebrabbel mit durchgezogen bis zum Ende, haben bis dahin gehört. Das freut uns wirklich dann immer sehr. Nummer 2, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob euch die Länge zu lang ist, zu kurz ist, ob wir mehr, weniger reden sollen, Kritik an mich auch immer raushauen. Und schreibt natürlich, wie fandet ihr den Pay-Per-View?
Genau. Und die 3. Bitte, guckt natürlich auch bei Holy rein und nehmt die Black Week und die Rabattcode gerne mit.
Holy, holy.
Rabattcodes. So, das ist richtig.
In diesem Sinne,
würde ich sagen. In diesem Sinne, Deckel drauf und ja, schönen Sonntag an alle, die uns noch heute hören.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.